Hallo, liebe Hörerschaft, liebes hörendes Volk, liebe Volksmassen an den Empfangsgeräten, liebe unterdrückte Proletarier. Ich bin hier, um euch ein bisschen die Hand zu halten in diesen Zeiten, in denen die Klassenkämpfe härter werden, die Unterdrückung und Unterjochen unters Kapitalgesetz wird mit immer brüskeren Mitteln von Seiten der kapitalbesitzenden Klasse vorangetrieben und uns Proletariern sollen sogar noch die geistigen Waffen weggenommen werden, mit denen wir uns vormals, damals in den goldenen Zeiten noch wehren konnten, als es den Sozialismus noch real gab. Ja, einfach real existierte. Und dagegen gehe ich also wiederum an und schärfe hier meine geistige Waffe, mein Podcast, den ich auch der Bourgeoisie an den Kopf schleudere, damit sie am besten tot umfällt. So weit werden wir heute aber noch nicht kommen, sondern das hier ist wirklich die theoretische Grundierung der später dann zu exekutierenden Revolution bzw. des Umsturzes, wie er Hux betont, die deutschen Worte zu verwenden, sei doch vorzüglich vorzuziehen und darin will ich ihm also Folge leisten. Keine neumodischen Worte hier, da wir ja auch als Deutsche sehr stolz sein können auf dieses kulturelle Kapital, das zum Beispiel Marx für uns akkumuliert hat und das doch etwas ist, was uns stolz machen kann. Selbst in China, in einem 1,4 Milliarden Land, da ja, hält man weiterhin, oder ja, fast nur noch da eigentlich, hält man die Lehre von Marx hoch und bezieht sich dort auf diesen Mann. Und das kann uns doch eigentlich nur Mut machen und eben auch auf dieses Land ein bisschen wiederum stolz machen. Ja, damit begrüße ich euch hier zu Folge 112. Es ist die Folge der Krankenwagen und des Krankendienstes. Ja, der Mensch soll dem Menschen Krankenwärter sein. Irgendwas wie sowas schrieb, glaube ich, Goethe. Und ich will jetzt also nicht mehr ruhen, bis ich dieses Thema da abverhandelt habe und dass ich mit Folge 110 der Polizeifolge angeschnitten hat. Diese Kritik an anderen Podcasts, diese generellen Fragen der massenmedialen Formierung eines bindenden hegemonialen Diskursrahmens und die aktuellen Entwicklungen in Bezug auf diese Diskursfront, diese diskursive Normierung, die uns so ins Gehirn eingreift und uns in der Matrix praktisch gefangen hält. In Bezug auf diese speziellen beiden Themen der Zeit, Corona und Ukraine. Aber gut, ich habe hier nur gedacht, als subjektive Reflexionsschleife muss ich auch noch das anfügen. Immer wieder war es in mir, dieser Kampf über die letzten Folgen mit Folge 100 auch verstärkt, habe ich den nach außen getragen, über meine Faulheit, dass ich mir vorwerfe, nicht genug zu schreiben oder meine theoretischen Produktivkräfte nicht in die richtigen Bahnen zu lenken, meine Texte nicht richtig zu ordnen oder mich nicht richtig zu besinnen auf ein Projekt, ein Themenfeld, einen Text, den ich mal zu Ende führen will. Das warf ich mir vor. Ja. Und heute will ich da aber nur sagen, vielleicht ist aber dieser Podcast einfach dieser rote Faden, dieser Punkt, wo alles zusammenläuft. Und ja, da spüre ich halt, es ist tatsächlich wie ein Zwang zu podcasten. Und ja, deshalb will ich auch dazu nicht mehr viel sagen, sondern einfach nur, dass man sich ja auch nicht so viel immer vorwerfen muss. Man will ja nicht mehr religiös sein. Wenn wir hier an Marx also anknüpfen, dann müssen wir die Religion wirklich hinter uns lassen. und sich nicht mehr die ganze Zeit so versuchen, selbst optimieren, wie dieser modernen paranoischen Religion. Paranoia ist eben dieser Begriff, der von Pfarrer ausgearbeitet wird, dass man nur noch auf dem ganz klaren Standpunkt stehen will. Dieses Ideal, das keine Abweichung mehr zulässt, das uns satorisch umkreist und einengt. Und ja, so ist es vielleicht auch mit der Corona-Front, den Zeugen Coronas, die Corona-Extremisten, die also extremsten Wert auf die Vermeidung legten, die Front, zu der auch diese kritisierten Podcaster gehören und gehörten die letzten 2 Jahre und sich dann jetzt langsam süffisant absetzen wollen von den Volksmassen, die eben ja mangels Zeit und Muße sich wirklich wissenschaftlich in das Thema einzuarbeiten, die Volksmassen, die dann halt weiterhin so dem hegemonialen ideologischen Mülldiskurs ausgesetzt sind und sich dann noch nicht weiter wegbewegen auf diese Realisierung des bald anstehenden Endes der Pandemie, zumindest der Corona-Pandemie, können wir jetzt langsam zu den Akten legen. Und darauf sind diese Leute noch nicht eingestellt, während Stefan und Wolfgang natürlich schon eingestellt sind darauf und sich jetzt wiederum über diese Leute süffisant auslassen. Nun ja. Ja, und ich sage einfach, das Sinnliche ist das Wichtige, so auch was Agamben schrieb über Masken und die ganzen Corona-Einschränkungen, was ich ganz am Anfang, Abfolge 45, behandelte. Und Agamben ja auch schon ganz am Anfang 2020 der Pandemie so schrieb, aber es stimmt eben bis heute, dass das sinnliche Fundament unserer Gemeinschaft verloren geht. Die Masken und so weiter müssen bedecken das Gesicht. Und ich spüre aber das Sprechen als mein sinnliches Fundament. Und deshalb meine ich, will ich mir da auch nicht mehr so viele Vorgaben machen und sagen, du müsstest mal mehr dies und jenes schreiben. Ja, auch Marx, mit dem ich mich ja doch nicht vergleichen will, aber auch er hat ja so viel geschrieben und immer wieder auch so unterhaltsam in seinen Schriften solche Elemente eingebaut, immer wieder so Fragestellungen dialektisch erörtert, dass der Leser vielleicht gar nicht mehr mitkommt oder sich denkt, was macht er da? Und dann, was hat mir dieser Text eigentlich gesagt? Also da ist es auch so, wie ich mal über Pfaller sagte, bei seinen Texten begreift man zwar, aber man begreift nicht, dass man begreift. Es muss einem erst hinterher noch klar werden, dass man überhaupt was verstanden hat. So ist es auch mit Marx vielleicht, dass man das erst dann wieder vorlesen muss. Und das kann ich nachher machen. Jetzt aber hier kurz einen einleitenden Text, den ich verfasst habe. Kurz zur Grundsteinlegung. Diese Folge muss den Abschluss der Trilogie, in der ich auf die Podcast-Konkurrenten eindresche und über sie herziehe und so weiter, bilden. Aber vielmehr noch muss diese Folge den Anfang bilden, einer neuen Art des Herangehens ans Podcast-Aufnahmegerät, Klammer, Gear, wie es im Neurogender heißt. Ja, die Gear schlummert immer in mir und gerade deshalb greife ich gerne so impulsiv zum Mikrofon. Aber jetzt soll alles mit einbezogen werden. Nicht nur das Sprechen ist der Akt des Herstellens meiner ureigenen Podcast-Wirklichkeit, sondern vielmehr noch das vorbereitende Schreiben. Hier will ich witzig sein, konzentriert einen roten Faden aufbauen, elaboriert die Enden meiner begrifflichen Diskursarbeit zusammenführen. Es geht darum, sich selbst begreiflich zu machen. Diese Arbeit ist auch wichtig und nicht gering zu schätzen, nur weil du nicht den unmittelbaren Eindruck davon direkt danach als Audiodatei gespeichert hast und du weißt, dass diese Datei in ein paar Tagen die Ohren der Hörer erreicht. Jede Arbeit ist wichtig, man muss vor allem die eigenen Arbeiten erst richtig ernst nehmen, wenn nicht die vermeintliche Anerkennung durch die Rezipienten dieser kulturellen Arbeit ins Haus steht und noch einige Wochen und Monate vergehen können bis zur Publikation und noch Jahrhunderte, bis die Publikation schließlich die richtigen erreicht. Genau, so ist es vielleicht bei Marx, dass erst wir heutigen dieser privilegierten Generation angehören, die waren Empfänger seiner Botschaft sein können. Ja, wie Hax schrieb, war der Imperialismus die Nachfolgegesellschaftsordnung des Kapitalismus oder ja, des langsam sich entwickelnden Kapitalismus aus dem früheren Absolutismus der Monarchie. war der noch nicht mal geboren, als Marx starb, sondern wurde erst dann zur Jahrhundertwende um 1900 herum geboren, dieser Imperialismus. Nun gut, und heute also haben wir vielleicht so viel gesehen vom Imperialismus, dass wir jetzt wirklich wissen, da müssen wir dringend mal eingreifen. Da müsste man ansetzen, was zu ändern. Letzter Abschnitt noch. So muss ich mich lösen vom Blick des großen anderen. Er durchdringt mich, sei es nun Stefan oder die Projektion einer anonymen, grundgütigen, alles verstehenden Publikumsmasse. Nur der Künstler versteht sein Werk und jede Schattierung und Note darin vollends, schreibt Nietzsche. Ja, Nietzsche ist immer schön, mit dem Zitat von ihm zu enden. Und so schreibt er eben: Nie wieder wird jemand das Werk des Künstlers so verstehen wie er selbst und die Kämpfe, die darin eingelagert waren. Und ja, was das alles zu bedeuten hat. Und ja, so ist doch also egal, wann was publiziert wird, oder auch wenn man an einem längeren Werk arbeitet, an einem tausendbändigen oder tausendseitigen theoretischen Werk vielleicht, dann ist das ja trotzdem eine wichtige Arbeit, die man da über Jahre oder Jahrzehnte macht. Und sollte diese nicht als unnütz klassifizieren, nur weil man denkt, der andere blickt jetzt nicht direkt darauf, so wie ich hier das Gefühl habe beim Podcast, das rauscht dann direkt in eure Ohren. Auch wenn immer noch dieser Podcast-Stau vorhanden ist, dass einige Folgen zwischen der gerade neu hinzukommenden aufgenommenen Folge und der zuletzt publizierten liegen, ihm immer wieder etwa 7 oder 8 Folgen sind. Wie auch jetzt. Nun gut. Kommen wir also zu Marx. Ja. Die soziale Kälte in der bürgerlichen Gesellschaft, die wird darin verhandelt. In dieser Schrift die Judenfrage, die ich letztes Mal schon aufbrachte. Diese Gesellschaft reißt uns alle äußeren Bestimmungsmerkmale herunter, so wie in der feudalen Gesellschaft das Verhältnis des Individuums zur Gesellschaft noch irgendwie äußerlich geregelt war, und verinnerlicht uns gleichsam. Also dieser Prozess der Revolution, der französischen Revolution, die einfach nur den Kapitalismus in Reinform herstellt, wie Hax schrieb. Es verinnerlicht uns, so wie das Christentum, und sagt: Ja, du für dich selber kannst diesen innerlichen Heilsweg finden. Und wie Luther dann ja diesen Reformschub einleitet zur weiteren Verinnerlichung, dass er sagt, diese ganze Zier und der Glanz der Rituale der damaligen katholischen Kirche, das will er nicht mehr haben, sondern jeder Mensch kann für sich das Heil finden. Und es kommt nur auf die Bibel an, nur auf das Geschriebene. Und ja, wir müssen da die Mittler zwischen Gott und den Menschen irgendwie überwinden. Es kann keinen Papst mehr geben, sondern es kann verschiedene kleinere Freikirchen geben. Jeder kann doch eigentlich da den Weg zu Gott finden. Seine subjektive Deutung der Heiligen Schrift, das ist dann schon richtig, sagt Luther. Nun gut, so ist auch die bürgerliche Gesellschaft, dass sie uns zu Individuen macht, die nichts mehr kennen außer dem eigenen egoistischen Interesse. Oder dieser individuelle Nutznießer wird ja sogar erst dadurch proklamiert und hervorgebracht, durch diese neuen Menschenrechte der Revolution, die davon ja, ins Werk gesetzt werden, ausgerufen werden als Menschenrechte, aber es sind eben einzig und allein diese Menschenrechte des Besitzenden, der seinen Besitz erhalten will, die Rechte an seinem Eigentum. Und so müssen wir mit Marx also sagen, diesen Staat müssen wir überwinden, diese zur wahren politischen Ordnung kommen, die sozialistische Ordnung, die dem Rechnung trägt, dass wir alle soziale Wesen, Gattungswesen sind, nicht für uns selbst existieren, sondern eigentlich auch wirklich erst dann existieren, wenn wir von anderen wahrgenommen werden, wenn wir uns selbst begrifflich mit der Welt auseinandersetzen, uns selbst davon abgrenzen und fähig sind, kognitiv eine Unterscheidung zu treffen zwischen dem Ich und der Umwelt. Und ja, das ist ja sehr logisch, wie ich meinte, das versteht sich von selbst, dass also diese sozialistische Gesellschaft erst noch geschaffen werden müsste und die bisherige da einfach ja, sehr primitiv ist, noch nicht mal diese grundlegendsten Einsichten berücksichtigt, sondern sagt ja, dieses egoistische Element, das ist das Wahre. Und Marx analysiert dann in dieser Schrift zur Judenfrage, dass deshalb der Jude, der die Vollendung dieser bürgerlichen Gesellschaft ist, die wiederum aber nur im Christentum so erblühen kann. Er verbindet den Juden eben auch mit dem Schacher. Klar, was jetzt in dem Fall nicht antisemitisch ist, der ja auch erstens selber Jude war, aber ja, ist eben auch im Mittelalter, in der frühen Neuzeit für die Juden, da war es dann halt auch irgendwie die einzige Möglichkeit, Geld zu verdienen, oder sie waren gesellschaftlich, kulturell an den Rand der Gesellschaft gedrängt, nicht ja, für volle Mitmenschen akzeptiert. In so einer christlichen Gesellschaft. Und ja, sie mussten sich ihr spezielles Gebiet irgendwie suchen und wurden dann besonders häufig Bankiers. Und Marx sagt aber ja, aber darin zeigt sich so die Wahrheit dieser bürgerlichen Gesellschaft, dass es nur ums Geld geht. Der Jude, der ist halt so praktisch und das ganze Judentum, die Religion läuft auch darauf hinaus, auf dieses Element der Praxis, das Eigeninteresse. Und das Christentum, das hebt dieses Eigeninteresse irgendwie in den blauen Himmel. Das ist nur ein theoretisierendes Judentum. Das Judentum wiederum ist das praktisch gewordene Christentum. Und so vollenden sich beide in dieser Zeit, sagt er, nach der Französischen Revolution, dass in der christlichen Gesellschaft der Jude praktisch zum Bourgeois par excellence wird, für den es nur noch ums Geld geht, um diese Praxis, alle Dinge in Werte, in Kapitalwerte, Waren zu verwandeln. Nun ja, da vulgarisiere ich nun wieder. Aber am besten ist es ja wohl, man liest direkt rein in den Text von Marx. Dann lese ich hier einfach mal vor. Die starrste Form des Gegensatzes zwischen dem Juden und dem Christen ist der religiöse Gegensatz. Wie löst man einen Gegensatz? Dadurch, dass man ihn unmöglich macht. Wie macht man einen religiösen Gegensatz unmöglich? Dadurch, dass man die Religion aufhebt. Sobald Jude und Christ ihre gegenseitigen Religionen nur mehr als verschiedene Entwicklungsstufen des menschlichen Geistes, als verschiedene von der Geschichte abgelegte Schlangenhäute und den Menschen als die Schlange erkennen, die sich in ihnen gehäutet, stehen sie nicht mehr in einem religiösen, sondern nur noch in einem kritischen, wissenschaftlichen, in einem menschlichen Verhältnisse. Die Wissenschaft ist dann ihre Einheit. Gegensätze in der Wissenschaft lösen sich aber durch die Wissenschaft selbst. Er sagt also, die Religion braucht es nicht mehr. Ja, in der damaligen historischen Situation brauchen die Menschen irgendwie schon noch diesen Glauben an dieses Höhere. Aber dadurch, dass wir fortschreiten, dass die bürgerliche Gesellschaft auch umgewälzt werden kann in Richtung des Sozialismus, dadurch wird es dann überflüssig gemacht, solche Religionen zu haben. Und das ist dann die richtige politische Emanzipation, sagt Marx. Also zu verlangen, dass die Juden einfach nur gleichgestellt werden müssen, den Christen gleiche Rechte, das ist nicht die wahre Forderung für die Sozialisten, sagt er, sondern dass die Religion gar nicht mehr nötig ist, um sich das irdische Leben hier so schön zu reden. Und so sind diese Menschenrechte, die aus der Französischen Revolution geboren werden, eben viel zu enge Rechte. Es ist nur das Recht, eben Handel zu treiben, das Recht, einem Gewerbe nachzugehen, die Gewerbefreiheit. Aber die wahre Freiheit, sagt Marx, wäre die Freiheit, gar nicht mehr auf das Gewerbe angewiesen zu sein. Dass wir irgendwie eine Art der politischen Organisation, der Arbeitsteilung finden, wo der Einzelne dann nicht mehr so seine Existenz, sein Überleben davon abhängig sieht, inwiefern er jetzt die Gewerbefreiheit hat, sein Gewerbe so oder so zu betreiben. Genau. Und genauso mit der Religionsfreiheit, das ist auch noch nicht die wahre Freiheit, sondern erst wenn die Religion überflüssig gemacht wird und dem Einzelnen klar wird, ja, ich muss ja an gar nichts glauben. Es ist ich bin befreit von der Religion. Ich kann es vielleicht noch so hinnehmen als ein schönes ein Schlangenhaut der Geschichte. Es ist ja schön, das zu studieren. Auch die Bibel enthält ja viele schöne Zitate. Vor allem das Alte Testament eben ist literarisch so hochwertig im Gegensatz zum Neuen. Aber ja, das kann man ja irgendwie wertschätzen und studieren, aber trotzdem sagen, das ist nicht mehr die Religion, die wir heute brauchen. Das ist nicht mehr das, woran ich jetzt so glauben muss, sondern ich bin befreit von dieser Religion. Und so ist also dieser Widerspruch, den Marx hier analysiert, die politische Emanzipation ist nicht wirklich nötig innerhalb dieser gesellschaftlichen Ordnung der bürgerlichen Gesellschaft, die nur den Not- und Verstandesstaat hervorbringt. Nun gut, aber dann lese ich da noch ein bisschen weiter im Anschluss. Dem deutschen Juden namentlich stellt sich der Mangel der politischen Emanzipation überhaupt und die prononcierte Christlichkeit des Staats gegenüber. In Bauers Sinn hat jedoch die Judenfrage eine allgemeine, von den spezifisch deutschen Verhältnissen unabhängige Bedeutung. Sie ist die Frage von dem Verhältnis der Religion zum Staat, von dem Widerspruch der religiösen Befangenheit und der politischen Emanzipation. Ja, Bauer ist nur der Autor, dessen Schrift er hier kritisiert, der da was geschrieben hat zur Emanzipation der Juden, wie kann die vonstatten gehen. Die Emanzipation von der Religion wird als Bedingung gestellt, sowohl an den Juden, der politisch emanzipiert sein will, als an den Staat, der emanzipieren und selbst emanzipiert sein soll. Nun gut, dann springe ich lieber noch ein Stück vor im Text. Der vollendete politische Staat ist seinem Wesen nach das Gattungsleben des Menschen im Gegensatz zu seinem materiellen Leben. Ja, das kann ich vielleicht einfach noch vorlesen. Gut, lese ich an dieser Stelle. Der Staat kann sich also von der Religion emanzipiert haben. Sogar wenn die überwiegende Mehrzahl noch religiös ist. Und die überwiegende Mehrzahl hört dadurch nicht auf, religiös zu sein, dass sie privatim religiös ist. Aber das Verhalten des Staats zur Religion, namentlich des Freistaats, ist doch nur das Verhalten der Menschen, die den Staat bilden, zur Religion. Es folgt hieraus, dass der Mensch durch das Medium des Staats, dass er politisch von einer Schranke sich befreit, indem er sich im Widerspruch mit sich selbst, indem er sich auf eine abstrakte und beschränkte, auf partielle Weise über diese Schranke erhebt. Es folgt ferner, dass der Mensch auf einem Umweg durch ein Medium, wenn auch durch ein notwendiges Medium, sich befreit, indem er sich politisch befreit. Es folgt endlich, dass der Mensch, selbst wenn er durch die Vermittlung des Staats sich als Atheisten proklamiert, das heißt, wenn er den Staat zum Atheisten proklamiert, immer noch religiös befangen bleibt, eben weil er sich nur auf einem Umweg, weil er nur durch ein Medium sich selbst anerkennt. Die Religion ist eben die Anerkennung des Menschen auf einem Umweg, durch einen Mittler. Der Staat ist der Mittler zwischen dem Menschen und der Freiheit des Menschen. Wie Christus der Mittler ist, dem der Mensch seine ganze Göttlichkeit, ganze religiöse Befangenheit aufbürdet, so ist der Staat der Mittler, in den er seine ganze Ungöttlichkeit, seine ganze menschliche Unbefangenheit verlegt. Religiöse Befangenheit, das wird vermittelt durch Christus. Und der Staat ist jetzt aber irgendwie dieser weltliche Mittler, die Unbefangenheit, die Unperfektheit vielleicht. Dieses materielle Sein, was manchmal ein bisschen schamvoll sein kann, dass wir uns da so biologisch erhalten müssen. So ist der Staat jetzt der Mittler auf diesem Weg. Und wir sind alle zu Bourgeois proklamiert innerhalb dieses bürgerlichen Staates. Bourgeois, der Interesse einfach ist, ihr Eigentum zu schützen. Weiter. Die politische Erhebung des Menschen über die Religion teilt alle Mängel und alle Vorzüge der politischen Erhebung überhaupt. Der Staat als Staat annulliert zum Beispiel das Privateigentum. Der Mensch erklärt auf politische Weise das Privateigentum für aufgehoben, sobald er den Zensus für aktive und passive Wählbarkeit aufhebt, wie dies in vielen nordamerikanischen Staaten geschehen ist. Hamilton interpretiert dies Faktum von politischem Standpunkte ganz richtig dahin. Der große Haufen hat den Sieg über die Eigentümer und den Geldreichtum davongetragen. Ist das Privateigentum nicht ideell aufgehoben, wenn der Nichtbesitzende zum Gesetzgeber des Besitzenden geworden ist? Der Zensus ist die letzte politische Form, das Privateigentum anzuerkennen. Ja, was meint er hier mit Zensus? Das ist irgendwie eine Zugangsbeschränkung zum Wahlrecht. Und wenn das aber aufgehen würde, wenn einfach alle wählen dürfen, so wie heute, dann herrscht ja der große Haufen über die Kapitaleigner. Und das ist also theoretisch schon die Herrschaft der vielen, die Demokratie, was aber faktisch, wie wir heute sehen, nicht der Fall ist, eben vor allem wegen den Medienkonzernen, die extrem beeinflusst sind, so vor allem die Leitmedien, auch wenn es dann noch kleinere Medien drunter gibt, die aber nicht zu diesem großen Konsensnarrativ beitragen oder sogar wichtig sind, um sich da abzugrenzen. Die Leitmedien schwurbeln dann von Fake News oder setzen sich in Abgrenzung zu den Schwurblern. Und ja. Dennoch ist mit der politischen Annullation des Privateigentums das Privateigentum nicht nur nicht aufgehoben, sondern sogar vorausgesetzt. Der Staat hebt den Unterschied der Geburt, des Standes, der Bildung, der Beschäftigung in seiner Weise auf, wenn er Geburt, Stand, Bildung, Beschäftigung für unpolitische Unterschiede erklärt, wenn er ohne Rücksicht auf diese Unterschiede jedes Glied des Volkes zum gleichmäßigen Teilnehmer der Volkssouveränität ausruft, wenn er alle Elemente des wirklichen Volkslebens von dem Staatsgesichtspunkt aus behandelt. Nichtsdestoweniger lässt der Staat das Privateigentum, die Bildung, die Beschäftigung auf ihre Weise, das heißt als Privateigentum, als Bildung, als Beschäftigung wirken und ihr besonderes Wesen geltend machen. Genau. Es bleibt also bestehen, das Privateigentum, die Bildung, und der Staat lässt es wirken, auch wenn es theoretisch aufgehoben hat, darin, dass er jetzt dieser Staat ist, die mächtigste Instanz, die theoretisch über alles bestimmen kann. Aber es ist gerade darin vorausgesetzt, dass diese bürgerliche Ordnung der Privateigentümer existiert. Weit entfernt, diese faktischen Unterschiede aufzuheben, existiert er vielmehr nur unter ihrer Voraussetzung, empfindet er sich als politischer Staat und macht er seine Allgemeinheit geltend nur im Gegensatz zu diesen seinen Elementen. Hegel bestimmt das Verhältnis des politischen Staats zur Religion daher ganz richtig. Wenn er sagt, damit der Staat als die sich wissende sittliche Wirklichkeit des Geistes zum Dasein komme, ist seine Unterscheidung von der Form der Autorität und des Glaubens notwendig. Diese Unterscheidung tritt aber nur hervor, insofern die kirchliche Seite in sich selbst zur Trennung kommt. Nur so über die besonderen Kirchen hat der Staat die Allgemeinheit des Gedankens, das Prinzip seiner Form gewonnen und bringt sie zur Existenz. Hegels Rechtsphilosophie. Allerdings, nur so über den besonderen Elementen konstituiert sich der Staat als Allgemeinheit. Der vollendete politische Staat ist seinem Wesen nach das Gattungsleben des Menschen im Gegensatz zu seinem materiellen Leben. Alle Voraussetzungen dieses egoistischen Lebens bleiben außerhalb der Staatssphäre in der bürgerlichen Gesellschaft bestehen, aber als Eigenschaften der bürgerlichen Gesellschaft. Wo der politische Staat seine wahre Ausbildung erreicht hat, führt der Mensch nicht nur im Gedanken, im Bewusstsein, sondern in der Wirklichkeit, im Leben, ein doppeltes, ein himmlisches und ein irdisches Leben, das Leben im politischen Gemeinwesen, worin er sich als Gemeinwesen gilt, und das Leben in der bürgerlichen Gesellschaft, worin er als Privatmensch tätig ist, die anderen Menschen als Mittel betrachtet, sich selbst zum Mittel herabwürdigt und zum Spielball fremder Mächte wird. Der politische Staat verhält sich ebenso spiritualistisch zur bürgerlichen Gesellschaft wie der Himmel zur Erde. Er steht in demselben Gegensatz zu ihr, er überwindet sie in derselben Weise wie die Religion die Beschränktheit der profanen Welt. Das heißt, indem er sie ebenfalls wieder anerkennen, herstellen, sich selbst von ihr beherrschen lassen muss. Der Mensch in seiner nächsten Wirklichkeit in der bürgerlichen Gesellschaft ist ein profanes Wesen. Hier, wo er als wirkliches Individuum sich selbst und anderen gilt, ist er eine unwahre Erscheinung. In dem Staat dagegen, wo der Mensch als Gattungswesen gilt, ist er das imaginäre Glied einer eingebildeten Souveränität, ist er seines wirklichen individuellen Lebens beraubt und mit einer unwirklichen Allgemeinheit erfüllt. Genau, ich habe es auch schon mal so gesagt, irgendwann in Folge 74, glaube ich, als ich sagte, ja, ne, man ist ja so eingeordnet bürokratisch, eben man hat da seinen Pass und macht seine Steuererklärung, da ist man irgendwie dieser Staatsbürger, da sagt der Staat einem, ja, das ist das, das Wahre. Aber das Biologische lässt trotzdem nicht locker, sagte ich damals. Das ist ja eigentlich das Wahre, dieses Profane. Und das steht in einem ganz merkwürdigen Widerstreit, argumentiert Marx hier. Diese profane Welt, das ist die bürgerliche Gesellschaft, dass jeder Privatmensch macht sich selbst zum Mittel und auch seine Nächsten, seine Mitmenschen macht er zum Mittel, die er noch ausbeut, mit denen er konkurrieren kann. Ja, man wird spielbar fremder Mächte. Aber irgendwie der politische Staat, der ist da in den Himmel gehoben. Da oben steht das im Himmel, so wie das Christentum ihm proklamiert. Ja, da ist Jesus, der stellt die Vermittlung her zwischen Gott und uns niederen Menschen und der Heilige Geist noch dazu. Und ja, wir sind ja nur hier, so wir nehmen all diese Unperfektheiten an uns wahr und was uns wehtut. Und ja, aber da oben ist das Ideelle. Weiter im Text. Der Konflikt, in welchem sich der Mensch als Bekenner einer besonderen Religion mit seinem Staatsbürgertum, mit den anderen Menschen als Gliedern des Gemeinwesens befindet, reduziert sich auf die weltliche Spaltung zwischen dem politischen Staat und der bürgerlichen Gesellschaft. Für den Menschen als Bourgeois ist das Leben im Staate nur Schein oder eine momentane Ausnahme gegen das Wesen und die Regel. Allerdings bleibt der Bourgeois wie der Jude nur sophistisch im Staatsleben, wie der Citoyen nur sophistisch Jude oder Bourgeois bleibt. Aber diese Sophistik ist nicht persönlich, sie ist die Sophistik des politischen Staates selbst. Die Differenz zwischen dem religiösen Menschen und dem Staatsbürger ist die Differenz zwischen dem Kaufmann und dem Staatsbürger, zwischen dem Taglöhner und dem Staatsbürger, zwischen dem Grundbesitzer und dem Staatsbürger, zwischen dem lebendigen Individuum und dem Staatsbürger. Der Widerspruch, in dem sich der religiöse Mensch mit dem politischen Menschen befindet, ist derselbe Widerspruch, in welchem sich der Bourgeois mit dem Citoyen, in welchem sich das Mitglied der bürgerlichen Gesellschaft mit seiner politischen Löwenhaut befindet. Diesen weltlichen Widerstreit, auf welchen sich die Judenfrage schließlich reduziert, das Verhältnis des politischen Staates zu seinen Voraussetzungen, mögen dies nun materielle Elemente sein, wie das Privateigentum etc. oder geistige, wie Bildung, Religion, den Widerstreit zwischen dem allgemeinen Interesse und dem Privatinteresse, die Spaltung zwischen dem politischen Staat und der bürgerlichen Gesellschaft, diese weltlichen Gegensätze lässt Bauer bestehen, während er gegen ihren religiösen Ausdruck polemisiert. Genau, da kritisiert also Bauer. Und ich denke, das reicht dann für heute, auch wenn diese Schrift hochinteressant ist. Und das, was ich am Anfang zusammenfasste, steht jetzt ganz am Ende dieser Schrift von Marx, wo den die Juden so mit dem Schacherer gleichsetzt und sagt, ja, da in dieser bürgerlichen Gesellschaft, diesem entstehenden Kapitalismus, findet der Jude zu seiner höchsten Vollendung, gleichzeitig findet das Christentum zu seiner Vollendung, indem es sich auflöst irgendwie, indem es sich immer weiter verinnerlicht. Ja, sind Judentum und Christentum irgendwie zwei Seiten derselben Medaille, die sich bedingen und die in dieser Zeit in einer Auflösungsbewegung begriffen sind. Aber ja, da können wir dann nächstes Mal weitermachen, denn es ist sehr kompliziert, sehr anstrengend, auch sich mit solchen schwierigen Fragen zu beschäftigen. Machen wir also weiter in meinen Plan. Ja, ich hatte mich heute ein bisschen vorbereitet, also nicht so lange, wie ich dachte, aber doch, ich habe mir hier ein paar Notizen noch zusammen kopiert. Weil ich immer auch so viel schreibe, tagsüber bei der Arbeit manchmal den einen oder anderen Text da noch aufschreibe, nebenher. Ja, das ist Sinn. Gott, als Softwareentwickler da ist es nicht so, dass man im Akkord arbeiten kann, sondern da muss man auch so Wert legen auf seine geistige Balance, Ausgeglichenheit, dass man sich nicht zu sehr ein Problem reinverbeißt, sondern dann, wenn man schon so zwei Stunden probiert hat. Und dann ist wirklich besser, sich eine Pause zu nehmen, eine Rauchpause oder wie auch immer, einfach an was anderes zu denken und dann zurückzukommen oder eine neue Aufgabe anzufangen. Naja, und so, ja. Dann kann ich vielleicht ein paar Clips einspielen von diesem Vortrag, den ich ja das letzte Mal schon erwähnt hatte, die Medienmatrix. Den habe ich jetzt zu Ende geschaut und es ist ganz interessant, was dieser Medienwissenschaftler da erzählt. Hören wir da also mal rein. In Minute 9, Gedächtnis der Gesellschaft, es geht um Luhmann auch. Das spiele ich mal kurz. Hier Minute 9 oder 8.
Genau wie bei Neo gibt es auch bei uns eine zweite Wirklichkeit. Das ist die Realität der Leitmedien, die Medienmatrix, um die es in diesem Vortrag gehen soll. Diese zweite Wirklichkeit hat für uns den gleichen Status wie die erste Wirklichkeit. Auf meiner Folie steht der Begriff Realität erster Ordnung. Das ist vielleicht typisch für einen Wissenschaftler, dass er einfache Dinge in komplizierte Formulierungen packt. Soll eigentlich nur sagen, dass die Medienmatrix, die zweite Wirklichkeit, den gleichen Status hat wie dieser Raum um mich herum. Ich muss auch mit dieser Wirklichkeit rechnen. Wenn in der Medienmatrix behauptet wird, dass da draußen ein Killer-Virus tobt, das wir nur bekämpfen können, wenn wir Abstand halten, wenn wir Masken tragen, diese Wirkung der Medienmatrix, diese Wirkung der Leitmedienbotschaften kann man am besten mit einem Konzept erklären aus meiner akademischen Disziplin, der Kommunikationswissenschaft. Dieses Konzept heißt Influence of Presumed Influence. Influence of Presumed Influence. Einfluss von angenommenen Wirkungen. Auch das klingt kompliziert, meint aber auch hier wieder eine ganz einfache Sache. Wir alle glauben daran, dass Medienbotschaften wirken. Wenn Sie das nicht glauben würden, dann würden Sie jetzt wahrscheinlich nicht wissen wollen, wie die Medienmatrix entsteht. Wir glauben, dass Medienbotschaften wirken. Vielleicht nicht auf uns. Wir sind gebildet, wir sind aufgeklärt. Wir wissen möglicherweise schon, wie Medienrealitäten entstehen. Aber bei den anderen sind wir uns nicht ganz so sicher. Wenn wir rausgehen, dann treffen wir wahrscheinlich auf Menschen, die Angst haben vor dem Virus, die sich beschweren, wenn wir keinen Abstand halten, die uns anbrüllen, wenn die Maske ein bisschen verrutscht ist oder wir sogar in Anspruch nehmen, ohne die Maske durch die Gegend zu laufen, die uns fragen, wann wir uns endlich impfen lassen. Zumindest glauben wir, dass das passieren wird, wenn wir rausgehen, weil wir an die Wirkung von Medienbotschaften auf andere glauben. Influence of presumed influence. Kann sein, dass das jetzt für einige zu sehr um die Ecke gedacht war. Deshalb habe ich ein zweites Konzept auf die Folie geschrieben, Gedächtnis der Gesellschaft, ein Konzept von Niklas Luhmann, einem Soziologen. Niklas Luhmann glaubt, dass es die Leitmedien überhaupt nur gibt, weil jede Gesellschaft so etwas braucht wie ein Gedächtnis für alle. Schatz an Gemeinsamkeiten, auf denen wir immer und überall zurückgreifen können, egal ob wir unser Gegenüber schon mal gesehen haben oder nicht. Ein Schatz an Gemeinsamkeiten, mit dem wir jedes Gespräch beginnen können. In diesem Gedächtnis der Gesellschaft oder in diesem Gedächtnis für alle ist zum Beispiel der Profifußball drin. Können Sie ausprobieren, überall, wo Sie hinkommen auf der Welt, können Sie über Messi reden, über Ronaldo, über Neymar, über den jeweiligen Top-Fußballer aus dem Land. In diesem Gedächtnis sind Spitzenpolitiker drin und oft sind auch Bewertungen in diesem Gedächtnis drin. Assad in Damaskus ist ein Machthaber oder ein Diktator. Viktor Orban ist ein Autokrat, Joe Biden ist ein demokratisch gewählter Präsident. Niklas Luhmann sagt, dieses Gedächtnis der Gesellschaft, diese zweite Wirklichkeit ist nicht konsenspflichtig. Wir müssen nicht glauben, dass Orban ein Autokrat ist oder dass es bei der Amtsübergabe von Donald Trump auf Joe Biden mit rechten Dingen zugegangen ist. Wir müssen aber wenigstens so tun, als ob wir diese Wirklichkeiten kennen, als ob wir das Gedächtnis der Gesellschaft kennen, wenn uns denn an der Achtung unserer Mitmenschen liegt, wenn wir uns nicht komplett isolieren wollen. Der Mensch ist ein soziales Wesen, er möchte Teil einer Gruppe sein, möchte sich nicht isolieren. Deshalb ist es für uns wichtig zu wissen, was das Gedächtnis der Gesellschaft zum Beispiel über Viktor Orban sagt. Influence of Presumed Influence, Gedächtnis der Gesellschaft, zwei Konzepte, die erklären, wie Medienbotschaften wirken. Beide Konzepte funktionieren nur für die Leitmedien. Beide Konzepte funktionieren nur bei Medienangeboten, bei denen wir unterstellen können, dass alle anderen auch gesehen, gelesen, gehört haben, was da berichtet wurde. Das ist wichtig. Influence of Presumed Influence, Gedächtnis der Gesellschaft, funktionieren nur bei Leitmedien, bei den Angeboten, die alle anderen auch kennen. In Deutschland ist die Tagesschau so ein Leitmedium. Bis 2019 lag die Durchschnittszuschauerzahl am Tag bei ungefähr 10 Millionen Menschen. 2020 ist das gestiegen auf 12 Millionen Menschen. Sicherlich ist die Süddeutsche Zeitung so ein Leitmedium, die Bild-Zeitung, der Spiegel, die Zeit, die Abo-Zeitung in der Region. Dabei ist gar nicht so wichtig, wie hoch die Auflage dieser Presseprodukte zum Beispiel ist. Wichtig ist, wo diese Presseprodukte zur Kenntnis genommen werden. Sie sehen meine Definition von Leitmedien. Leitmedien sind die Medienangebote, die da zur Kenntnis genommen werden, wo es wichtig wird, wo über unser Leben entschieden wird. Im Ministerium zum Beispiel, im Landratsamt, in der Schulbehörde, bei der Schuldirektorin. Wenn die Schuldirektorin von Killervirus, Masken und Impfung liest, dann nimmt sie an, dass alle Eltern auch über das Killervirus, die Masken und die Impfung Bescheid wissen und fängt dann an, die Regeln an ihrer Schule entsprechend umzuändern. Dieser Unterschied zwischen Leitmedien und anderen Angeboten ist wichtig, weil bei all dem, was wir zum Beispiel auf digitalen Plattformen posten, was Sie auf TikTok und Instagram machen, was Sie vielleicht in Ihrem kleinen privaten Blog machen, bei dem kann man nicht unterstellen, dass es auch da ankommt, wo es wichtig ist. Bei dem kann man nicht unterstellen, dass alle anderen um Sie herum es auch gesehen haben. Das gilt wahrscheinlich auch für diesen Vortrag. Die Definitionsmacht der Leitmedien ist eine Verführung für alle, die entweder über das nötige Kleingeld verfügen oder sonst irgendwie am Hebel sitzen, zum Beispiel, weil sie Gesetze machen können, weil sie Verordnungen machen können, weil sie über Regeln unseren Alltag bestimmen können. Leitmedien definieren die Wirklichkeit, also möchte ich meine Botschaften in diese Medienmatrix einschreiben. Leitmedien sagen, was ist. Bei mir hat das ein bisschen anderen Touch als bei Rudolf Augstein, dem Spiegelgründer. Rudolf Augstein war ja der Meinung, dass sein Magazin die Wirklichkeit spiegelt. Sagen, was ist. Dieses Motto kann man noch heute finden, wenn man in Hamburg in das Verlagsgebäude kommt. Dort ist das in Stein gemeißelt mit der handgeschriebenen Unterschrift des Magazingründers. Sagen, was ist. Für diesen Vortrag ist wichtig zu verstehen, dass die Leitmedien kein Spiegel der Wirklichkeit sind. Die Leitmedien sind nicht mal ein verzerrter Spiegel der Wirklichkeit, auch kein verstaubter Spiegel der Wirklichkeit. Leitmedien schaffen eine Realität nach ganz eigenen Gesetzmäßigkeiten. Und über dieses Prinzip, über die Konstruktion der Medienmatrix, möchte ich in diesem Vortrag sprechen. Wir können die Leitmedien nicht ignorieren. Das habe ich mit den beiden Konzepten Influence of Presumed Influence und Gedächtnis der Gesellschaft deutlich gemacht. Ich werde gleich in die Programmierstübchen der Medienmatrix hineinschauen, will aber vorher noch Ulrich Beck würdigen, den großen Soziologen aus München. Ulrich Beck definiert Herrschaftsverhältnisse als Definitionsverhältnisse. Herrschaftsverhältnisse sind Definitionsverhältnisse. Macht hat heute, wer Wirklichkeit definieren, wer Wirklichkeit bestimmen kann. Macht hat, wer die Begriffe bestimmen kann, mit denen wir Wirklichkeit beschreiben. Orban ist ein Autokrat, Joe Biden ein demokratisch gewählter Präsident. An diesen Beispielen sieht man, dass Macht heute hat, wer den Journalismus beherrscht.
Genau. Und auch wenn viele Leute sicher gar nicht das sehen oder hören oder lesen, es ist eben so der kognitive Grundrahmen, wovon man ausgehen muss, ja, du hättest das ja sehen können. In der Tagesschau, da schauen immer noch 10 Millionen Leute zu oder durch die Pandemie ein bisschen mehr, die dann daheim waren. Diese Leitmedien gehören eben auch zu den Gewinnern der Pandemie, wie er später erklärt. Und es ist sehr wichtig, sich dieses Framing, was man mit Wörtern allein schon erreichen kann, sich immer wieder bewusst zu machen. Ja, Orban ist ein Autokrat, Erdogan, Putin Autokraten, Joe Biden ist ein demokratisch gewählter Präsident. Obwohl man natürlich weiß auch, was für ein Oligarchensystem das ist in den USA. ja, wie viel Kapital man da haben muss, wie verstrickt auch Joe Biden überhaupt in die Korruption dieser Politikelite ist. Aber okay, es wird schon alles mit rechten Dingen zugehen. Ne? Wenn da was schmutzig wäre, dann würde die Justiz doch ermitteln. Ne? Jetzt bei Trump, wo, ja, weiß nicht genau, was da jetzt die Vorwürfe gegen ihn sind. Nur ist schon klar, dass Trump eher noch ein Outsider ist, einer, der sich gegen das System stellt, auch wenn er natürlich dann doch pro Kapitalismus ist und das eigentlich nicht in Frage stellt. Aber trotzdem hat er dann eher noch mit dem langen Arm des Gesetzes zu rechnen, als jemand wie Joe Biden, der wirklich seit 40, 50 Jahren da drin ist im System und der einfach für genau das steht, dass alles so weiterläuft, dieser Status quo. Und so jemand hat dann eben keine juristischen Ermittlungen zu befürchten. Also ja, es ist eine korrupte Oligarchenrepublik, es ist ein Machthaber, der da in Washington sitzt und das Weiße Haus okkupiert und einfach die arbeitende Bevölkerung ja, weiterhin in dieser Knechtschaft hält, die materiellen Widersprüche in den USA sich zuspitzen lässt, Leute, die obdachlos sind, Leute, die nicht genug zum Leben haben, die verächtlich gemacht werden in dieser brutalen Konkurrenzgesellschaft. Ja, also das ist ein Machthaber, wo ganz klar ist, für mich zumindest bei meinem Framing, das ich hier liefern will in meiner Podcast-Realität, das ist, also da müsste man eingreifen von außen eigentlich auf einen Regime-Change hinwirken. Nicht militärisch, sage ich, klar, besser nicht, sich mit so einer Atommacht anlegen. Aber durch Wirtschaftssanktionen würde ich schon sagen, dass man da ganz klar sagt, wir müssen den Regime-Change herbeiführen. Also auch wenn es prinzipiell eigentlich kein Mittel sein sollte, den ausländischen Staaten einzugreifen, so, aber da dann doch, weil die selber ja wiederum in so vielen Staaten überall dann im Ausland eingreifen. Also wenn wir das verhindern wollen, dann müssen wir eigentlich dieses Regime erstmal stürzen in den USA oder ein friedvolleres einsetzen. Ja, das wäre eben eine gute Idee aus meiner Sicht, eine internationale Allianz, die dann versucht, da doch wieder ein bisschen Sitte und Ordnung einkehren zu lassen. Nun gut. Also damit sie die USA eben nicht mehr diese faschistischen Angriffskriege überall führen und islamistische Gruppen etwa in Syrien gegen Assad unterstützen. Und das ist auch sehr richtig, diese ja, radikal-reaktionären islamistischen Gruppen als Faschisten zu bezeichnen, die eben der Konterpart sind, der islamische ja, Gegenpart zu dem, was wir hier in Europa haben an Faschisten, die eben gepampert werden von den hiesigen bürgerlichen Regierungen, weil die ja wissen, dass diese Faschisten ihre Ordnung des Kapitals nicht in Frage stellen, sondern eher noch erhalten werden, wie auch zur Zeit des Nationalsozialismus, dass die also nicht die wirklichen Gegner sind für dieses herrschende Regime, sondern die Linken, die Kommunisten natürlich die wahren Gegner sind, weil die das System wirklich überwinden wollen oder wirklich die ökonomischen Grundlagen anzweifeln wollen, die politische Emanzipation weiter vorantreiben wollen, das Gattungs Merkmal einführen, das sozialistische Element. Nun gut. Und genau, sein Begriff finde ich einfach sehr schön. Influence of presumed influence, dass er sagt, auch wenn ich das nicht selber glauben muss, diese kognitiven Rahmungen, die da geliefert werden, muss er doch unterstellen, dass es für die ganzen anderen Menschen einen Einfluss hat auf ihr Denken und deshalb muss ich mich darauf ja auch wieder anpassen. Das Influence of presumed influence, der Einfluss des angenommenen, des vorausgesetzten Einflusses. So wie Marx schrieb, es wird dann gewisse Dinge einfach schon vorausgesetzt in dieser politischen Ordnung, gewisse materielle Grundlagen, die nicht angetastet werden. Nun, ich glaube, dann können wir bisschen weiterspulen zu Minute 24, aber ich will das hier auch nicht zu lang in die Länge ziehen.
Wir fangen oben an mit der Diskursordnung. Diskursordnung ist bei mir Synonym für die herrschende Ideologie. Ich hatte gerade schon den Ideologiebegriff verwendet, ohne ihn zu definieren. Ideologie ist ja normalerweise ein Kampfbegriff. Ideologie, das machen immer nur die anderen. Die anderen sind die Ideologen, unsere Gegner sind die Ideologen. Wir selbst nehmen für uns in Anspruch, keine Ideologen zu sein, keine Ideologie zu verfolgen. Bei mir ist es ein neutraler Begriff, der zunächst mal nur ein Gefüge von Ideen meint, die relativ plausibel beschreiben, wie wir Gesellschaft organisieren müssen. Also Gefüge von Ideen, die beschreiben, wie man Gesellschaft organisieren sollte. Ich kann hier George Orwell zitieren. George Orwell hat gesagt, in jeder Gesellschaft gibt es Ideen, die alle Vernünftigen ohne jedes Hinterfragen anerkennen. Wir wissen, dass wir nicht nackt durch die Stadt laufen sollten. Wir wissen, dass wir besser in einen abgeschlossenen Raum gehen, wenn wir mal müssen. Das halten wir für vernünftig, wobei ich dieses Wir hier schon einschränken muss. Ich war im Herbst 2018 in Peking, habe dort in einem Hutong in einer öffentlichen Toilette mit drei anderen Männern über Kreuz gesessen, ohne dass es da irgendwie eine abgeschlossene Tür gab. War dann mit meiner Frau in einer Diskothek, da gab es vor der Frauentoilette eine lange Schlange und die Damen, die anstanden, konnten die beiden beobachten, die es geschafft hatten, auf einem Podest den Toilettensitz zu ergattern. Wenn man ein bisschen in die Geschichte zurückgeht, dann sieht man, dass die Idee, abgeschlossene Räume für Toilettengeschäfte zu nutzen, relativ neuer Natur ist. Also das, was alle für vernünftig halten und ohne jedes Hinterfragen befolgen, das kann kippen, das kann sich ändern. Ich habe dafür das Kommunismusbild aus Moskau hier eingesetzt, um das nochmal deutlich zu machen. Die Diskursordnung, die herrschende Ideologie kann jederzeit kippen. Ich nutze hier den Begriff Diskurs, wie Sie sehen, das ist ein Begriff von Michel Foucault, meint etwas anderes als das Gespräch, was wir jetzt leider nicht führen können, weil ich in Ihrem Kasten drin bin und Sie davor sitzen. Also Diskurs bei Michel Foucault ist nicht das Gespräch, was wir nicht führen oder eben auch vielleicht irgendwann mal führen. Diskurs ist hier fast synonym mit Ideologie. Das anonyme, zwingende Gedankensystem, das einer Zeit und einer Sprache angehört. George Orwell, Ideen, die alle Vernünftigen ohne jedes Hinterfragen anerkennen. Man könnte auch sagen, die Glaubenslehre, die in einer bestimmten Gesellschaft herrscht.
Genau, und damit kommt er auf diese Grenzen zu sprechen, die ich letztes Mal anmahnte und meine Verwunderung, warum manch andere Podcaster einfach nicht gewisse Prämissen überschreiten können. Und ja, ist es wirklich so, dass die sich unehrlich machen, wie ich letztes Mal meinte? Na, ich weiß nicht, aber dass sie jedenfalls unkohärent denken, wie Marx da schrieb, was ich letztes Mal vorlas, innerhalb der Grenzen des polizeilich Erlaubten und des logisch Unerlaubten. Dass sie also sagen, ja, diese Demokratie ist doch wunderbar und die wird jetzt unser Klimaproblem lösen. Also es ist polizeilich erlaubt, nicht zum Umsturz aufrufen, sondern sagen, ja, das hat seine Richtigkeit mit dem Parlamentarismus, geht zur Wahl alle 4 Jahre, aber ja, logisch führt das leider nirgendwo hin zur Lösung dieser Probleme, die diese Leute also dringend voraussetzen. Nun gut, der Raum des Sagbaren. Und sehr schön finde ich das Bild, das Michael Main hier zeigt. Das ist so eine Schichtung, konzentrische Kreise ganz außen, ist irgendwie die Diskursordnung. Denn ganz innen ist das Feld des Journalismus und dazwischen ist irgendwie die Medialisierung. Das wird vermittelt, was die Journalisten da machen, denken, beschreiben über die Welt, wird nach außen vermittelt zu uns und wir sind dann Teil dieser Diskursordnung oder diese Diskursordnung wirkt auf uns ein, setzt uns selber Grenzen in unserem Denken und Handeln. Gut, dann lasse ich vielleicht einfach noch ein bisschen weiterlaufen.
Mir gefällt der Diskursbegriff von Foucault etwas besser, weil er zugleich erlaubt, auch das einzukreisen, was manchmal Raum des Sagbaren genannt wird. Ja, ich habe Diskursordnung auf der Folie geschrieben, hätte da auch Raum des Sagbaren hinschreiben können. Was kann von wem, wo und wie gesagt werden? Kann ich die Regierung in der Süddeutschen Zeitung kritisieren oder nur in meinem Blog? Kann ich das in der Süddeutschen Zeitung auf Seite 3, vielleicht sogar auf der ganzen Seite 3 machen Oder steht meine Kritik irgendwo als Nachricht auf Seite 24? Sie erinnern sich an die Konzepte Influence of Presumed Influence, Gedächtnis der Gesellschaft. Es macht einen Unterschied, wo ich meine Kritik anbringe. Es wird ja heute oft gesagt, dass es diese Idee vom Raum des Sagbaren oder von Cancel Culture überhaupt nicht geben würde, weil man im Internet ja alles sagen kann. Man kann sogar Vorträge über die Medienmatrix im Internet halten. Es ist aber nicht egal, wo ich diesen Vortrag halte. Es ist nicht egal, wo ich die Regierung kritisiere. Deswegen macht es Sinn, mit dem Konzept von Foucault zu fragen, was kann von wem, von mir zum Beispiel oder von der Oppositionspartei oder von der Frau auf der Straße, wo, Seite 3 oder hinten oder im Blog und wie gesagt werden, mit welchem Ton, mit welcher Angriffshaltung. Ich habe versucht, auf der Folie ein paar Elemente der Glaubenslehre unserer Gesellschaft, der Diskursordnung der Gegenwart unterzubringen, von Elementen, die darüber bestimmen, was in die Medienmatrix eingehen kann und was nicht. Also Sie können versuchen, öffentlich Enteignungen zu fordern. Sie werden sehr schnell mit den Erfahrungen der Vergangenheit konfrontiert werden. Sie werden die Namen Stalin, Mao Zedong, vielleicht auch Pol Pot hören. Man wird ihnen sagen, dass man doch gesehen habe, wohin es führt, wenn man eine Gesellschaft auf der Idee der Gleichheit aller aufbaue, wenn man Privateigentum verbietet, wenn man Sozialismus in irgendeiner Form lebt. Sie können sich darüber beklagen, dass sie einen schlechten Job haben, dass sie immer noch Miete zahlen müssen. Man wird ihnen sagen, dass sie selbst schuld sind. In der Diskursordnung der Gegenwart sind wir selbst Herr oder Frau unseres Schicksals. Wenn es uns immer noch nicht gelungen ist, ein Haus im Grünen zu kaufen oder sogar ein Mietshaus in einer der teuren Städte zu haben, Hamburg, Köln, München, dann haben wir uns das selbst zuzuschreiben. Umgekehrt haben auch diejenigen, die solche Mietshäuser besitzen, die vielleicht sogar noch mehr als Mietshäuser besitzen, umgekehrt wird auch denen nachgesagt, dass sie es ihrer eigenen Genialität, ihrer Tüchtigkeit zu verdanken haben, wenn sie über solche Besitztümer verfügen und nicht irgendwelchen ererbten Strukturen, irgendwelchen ererbten Vermögen, irgendwelchen Vorteilen, die man hat, wenn man aus der Mittelklasse kommt und nicht aus einem proletarischen Milieu. Wir vergöttern Erfolg, wir vergöttern Millionäre, vielleicht sogar noch mehr Milliardäre. Die Corona-Erzählung hatte es leicht, in diese Diskursordnung einzudringen. Sie sehen schon die Corona-Erzählung, die uns berichtet, dass es Milliardäre gibt, denen das Wohl aller am Herzen liegt, die die Pharmaindustrie feiert, die die Gewinne der Pharmaindustrie feiert, Börsengewinne der Pharmaindustrie zum Beispiel feiert und die alles vergisst, was wir über das Immunsystem wissen, über Sport, über gesunde Ernährung und stattdessen auf Technik setzt. Wachstum und Beherrschbarkeit sind auch Elemente der Diskursordnung der Gegenwart. Die technische Lösung, eine gentechnische Lösung, scheint in dieser Diskursordnung viel, viel leichter vermittelbar zu sein, als zu sagen, ernährt euch gesund, nehmt Vitamin D, nehmt andere Nahrungsergänzungsmittel, haltet euch fit, trefft euch mit anderen, damit euer Immunsystem Dinge trainieren kann.
Genau, da kann ich jetzt wieder ein. Und das war wunderbar, dieser Punkt. Erst über den Sozialismus geredet. Ja, das ist ja genau mein Punkt, dass man dann mit Pol Pots Verbrechen konfrontiert wird und deshalb ich hier ganz klar sage, ja, mag schon alles sein, also ich kenne mich auch historisch überhaupt nicht so aus und bin erst dabei, mich heranzubilden über China, die Sowjetunion und die DDR. Ja, bin ich dabei, nur sage ich, was das auch für Verbrechen gewesen sein mögen, also es ist ja eigentlich klar, wer das heutige System rechtfertigt, der rechtfertigt damit ein deutlich barbarischeres System im Ganzen. Und wie Malung Grund schreibt, selbst der rücksichtsloseste Sozialismus fordert ja, wenn man die Geschichte genau betrachtet, noch weniger Opfer als dieses heutige System. Diese Gewalt, die sich eben zum Beispiel in verweigerten Impfungen, jetzt nicht gegen Corona, sondern in Impfstoffen, die ganz einfach zu liefern wären, in Gebiete, die so geplagt sind von Seuchen oder Malaria, also wo viel zu machen wäre. Und was aber nicht nötig ist innerhalb dieser Profitordnung oder dieses genmanipulierte Saatgut, wo die Bauer in Afrika dann gezwungen werden, jedes Jahr das neu zu kaufen, statt dass wie früher das sich einfach so von selbst fortpflanzt. Also diese Verbrechen, das ist ja deutlich brutaler als alles, was irgendwie Pol Pot da machen konnte in seinem kleinen Land in Kambodscha, völlig unterentwickelt. Naja, das das will ich halt offenlegen, weil und muss dabei auch oft, ja, muss da vielleicht auch darauf herumreiten oder das überbetonen, immer wieder zur Sprache bringen, dass ich ja nicht die Gewalt leugnen will, die es auch in der Sowjetunion gab, auch in diesem großen Terror, wie ich letztes Mal sagte, in diesen 2 Jahren. Das war eben ein besonderer historischer Abschnitt, aber nicht über die ganze Zeit, wie im Nazireich etwa, dass über die gesamten 12 Jahre die Juden so extrem verfolgt wurden und sich die Verfolgung natürlich extrem gesteigert hat, dann erst in den 40ern, die der Massenmord, der Holocaust begonnen hat. Also ja, darauf muss man einfach rumreiten, um diesen Diskurs zu desavouieren und ganz klar zu machen, auf was der beruht. Das ist ein faschistischer Diskurs, weil es genau auf der Propaganda der Nazis aufbaut, die dieses ganz andere Element brauchen und auch in den Kommunisten das erkannt haben, das ist das ganz andere. Und erst, wo der Nazi-Vormarsch gegen die Sowjetunion ins Stocken gekommen ist, so schrieb Ludo Mattens da in diesem Buch, das ich zitierte, erst da kam Hitler auch auf die Endlösung und wollte die Juden dann vergasen. Also das analysiert Mattens raus, das kann ich jetzt noch nicht so, kann ich aus meinen Kenntnissen nicht genau beurteilen, aber er analysiert, dass diese Niederlage, die Tatsache, dass die deutschen Armeen dann zum Stehen kamen gegen Russland, das führte dann zu dieser inneren Aggression gegen die Juden, die davor auch schon in die KZs gesteckt wurden, aber eben noch nicht derart massenweise ermordet wurden. Und ja, so ist es eben, der Kommunist war der ganz andere auch, ähnlich zum Juden für die Nazis und wo sie gesehen haben, aber gegen die lassen uns doch Paroli, wir können die doch nicht so schnell besiegen und das ganze Land einnehmen, wie wir dachten, wie wir es in Frankreich gemacht haben, ja, dann müssen sie halt die Gewalt an demjenigen auslassen, den sie völlig in der Hand haben, nämlich die Juden im eigenen Land. Nun gut, das ist auf jeden Fall ein interessantes Buch, das von Martens. Ja, aber das reicht denn dazu, ja. Sozialismus ist gewalttätig, ist böse angeblich. Das muss ich deshalb immer wieder aufgreifen. Aber was er jetzt noch sagte, von wem kann was gesagt werden? Diese Ideen, dass Tüchtigkeit zu Besitz an Häusern führt, dass ja, wir sind individualisiert, das schlägt auch die Brücke zu Marx, zu dem, was ich heute gelesen habe, nämlich dass er. Ja, wir auf diesen Bourgeois-Menschen reduziert sind und es gesagt wird, das ist das Innerliche, das Individuelle, so wie Luther schon diesen Schritt machte, weg vom Äußerlichen. So geht die Französische Revolution jetzt auch weg von diesen äußerlichen Feudalstrukturen, dass man eingeordnet ist in eine Zunft, in eine Innung, diesen Beruf übernimmt, den sein Vater hatte oder auf der Parzelle wirtschaftet, oder als leibeigener Bauer da eben so festgefügt ist, fest im Gesellschaftsgefüge feststeht, meine Beziehung zur Gesellschaft ist nicht irgendwie rein innerlich, sondern äußerlicher Natur. Und dann eben diese Umwandlung, die Marx beschreibt, diese Zweispaltung zwischen Bourgeois, das ist das profane materielle Leben, und andererseits Citoyen, der Staatsbürger, der schwebt irgendwie im Himmel, das ist das, was dieser bürgerliche Staat proklamiert. Ja, das ist der wahre Mensch, aber nur eben dem Schein nach. Der erhebt diese Definition erhebt den Schein zum Wahren. Und er ist aber nicht der Wahre. Der Citoyen, der Staatsbürger, kann sich nie emanzipieren innerhalb dieser Gesellschaft. Nun, ja, aber irgendwas wollte ich noch sagen, jetzt habe ich ganz vergessen, was er hier zum Schluss sagte. Nochmal kurz.
Über Sport, über gesunde Ernährung und stattdessen.
Ah, genau, mit Corona natürlich, ja, okay. Finde ich auch auffällig, dass das gar nicht so Thema war, ja, geh doch raus, geh doch spazieren und so weiter. Während den Lockdowns seit 2020 wurde das irgendwie wenig thematisiert und es wird auf Technik gesetzt, wie ich es auch an Steffen kritisierte, damals schon um Folge 60 herum, dass er sagt, ja, also was die Pharmaindustrie uns liefert, das wird schon seine Richtigkeit haben, ne? Also ich bin halt dieser Überzeugung, ja, da ist halt mein Grundvertrauen da in diesem Staat oder in diese Industrie. Und ja, Genau, er sagte, es gibt irgendwie zwei Erzählungen. Da muss man sich halt entscheiden, ja, zwischen der, die eher misstrauisch ist und sagt, oh je, was könnte das sein, die Pharmaindustrie, und der, ja, die einfach ein Gottvertrauen da haben und sagen, ja, ich fühle mich einfach so als treuer BRD-Bürger. Ich weiß, dieser Staat wird mir nie was Böses tun, genau, nur den Ausländern, nur Murat Kurnaz. Natürlich, das ist diese Vierklassengesellschaft eigentlich, dass wir schon zwei Klassen in Deutschland haben, aber dann auch nochmal diese Zweiklassengesellschaft weltweit, das ist beherrschte Gebiete gibt, wie Pakistan zum Beispiel, wo Kurnaz dann gefangen genommen wurde. Ja. Und die Leute da sind einfach Menschen zweiter Klasse, also Menschen vierter Klasse sogar. Gut, es gibt auch noch eine pakistanische Bourgeoisie, deshalb meine ich, das ist die Verdopplung der Zweiklassengesellschaft, dass wir hier Teil des oberen, der oberen Klasse des Imperialismus sind. Und selbst der ausgebeutete, verächtlich gemachte deutsche Proletarier kann sich daran noch aufraffen, dass er sagt, aber immerhin, du bist in diesem nationalen Gefüge immer noch Bürger erster Klasse. Nun gut, und Stefan fühlt sich da also auch so als Bürger erster Klasse und sagt, ja, diesem Staat vertraue ich einfach und der Pharmaindustrie natürlich. Was soll die schon Schlimmes machen? Also es ist doch ganz klar, wenn der Staat mir sagt, da ist ein gefährliches Virus und es darf jetzt halt nicht zur Normalität wieder zurückgegangen werden, sondern höchstens erst durch Impfungen. Und ja, diese Impfungen sind irgendwie speziell, das ist auch Gentherapie, nach manchen Definitionen oder was er hier auch erwähnt, da habe ich mich noch nicht so eingearbeitet, ist auf jeden Fall eine legitime These, dass allein durch eine Definitionsänderung irgendwie im Bundestag vor 10 Jahren oder so, erst dadurch konnten diese mRNA-Impfstoffe dann als Impfung bezeichnet werden und vorher hätte man es als Gentherapie bezeichnen müssen. Aber okay, ist nicht meine Frage. Ja, wenn man der Wissenschaft vertraut, kann ja, ist ja, und ist ja auch eine gute Sache mit den Impfungen, vor allem für Ältere, dass die existieren und die den Krankheitsverlauf so abmildern konnten. Nur trotzdem, dieses blinde Gottvertrauen einfach ist einfach so lächerlich in die Pharmaindustrie, wo man weiß, was die für Verbrechen anrichtet, jährlich, und wie sie auch die Politik kontrolliert, wie es in Norgenda immer wieder betont wird durch ihre Werbegelder. Also da so ein Gottvertrauen aufzubauen, ich kann es mir einfach nur durch diese anderen Erklärungen dann wiederum erklären, die ich da im Verlauf meiner Corona-Behandlung angeführt habe. Aber das reicht jetzt ja. Da will ich nicht mehr drauf ein. Oder jetzt nicht so drauf eingehen. Spulen wir hier noch ein Stückchen vor. Also diese Technikgläubigkeit, klar. Aber ja, weiter.
Mecklenburg-Vorpommern zum Beispiel hat die Landesregierung die 3 Regionalzeitungsverlage, die es dort gibt, mit 2 Millionen Euro für Digitalabos an Schulen gefordert. Es gibt dort 3 Zeitungen, Nordkurier, Ostsee-Zeitung, Schweriner Volkszeitung, die haben insgesamt 2 Millionen Euro für Schulabos bekommen. Wer diese Zeitungen kennt, der weiß, dass die eher bei Oma und Opa auf dem Frühstückstisch liegen, kann sich die Begeisterung vorstellen, die die 15-Jährige in Schwerin hatte, als sie nun auch in der Schule diese Zeitung endlich lesen durfte. Also viele dieser Digitalabos sind überhaupt nicht eingelöst worden. Man kann hier sehen, dass die Leitmedien einer der Gewinner der Corona-Krise sind, über direkte und indirekte Zuwendungen vom Staat. Die Leitmedien sind auch deshalb einer der Gewinner der Corona-Krise, weil ihnen die Regierung einen wichtigen Konkurrenten vom Hals geschafft hat. Angela Merkel hat sehr früh von ganz oben allen alternativen Erzählungen im Internet den Krieg erklärt. Auch mit Kriegsvokabular. Sie hat bei der Eröffnung der BND-Zentrale in Berlin im Februar 2019 gesagt, dass wir lernen müssen, mit Fake News als Teil der hybriden Kriegsführung umzugehen. Wer Fake News sagt, suggeriert, dass es irgendwo richtige News gibt. Wahrscheinlich da, wo Nachrichten draufsteht, wahrscheinlich bei ARD und ZDF. Insofern ist schon dieser Begriff eine Kriegserklärung für alle, die den herrschenden Erzählungen widersprechen wollen. Diese Kriegsmetaphorik ist dann weitergeführt worden bei der Corona-Regierungserklärung im Oktober 2020. Lüge und Desinformation, Verschwörung und Hass beschädigen nicht nur die demokratische Debatte, sondern auch den Kampf gegen das Virus. Damit ist der Kampf, der Krieg gegen alternative Plattformen im Internet von ganz oben legitimiert worden.
Und was ich hier so wichtig finde bei Merkel, dass sie sagt, sondern auch das Virus, das ist sogar noch das Wichtigere. Demokratie und so weiter sagt, ja, das boah, wissen wir, das sind halt die Werte, mit denen wir unsere materielle Kapitalherrschaft garnieren. Ja, wir sind alle so abhängig vom Kapital. Auch der Kleinbürger will sich halt nicht vorstellen, zu leben ohne den Kapitalismus, der pampert ihn. Und ja, auch mich, gebe ich ja zu. Ich bin auch abhängig von verschiedensten Produkten. Mein Mate zum Beispiel, weiß gar nicht, ob ich da auch nur einen Tag davon lassen könnte. Schon, könnte ich schon, aber will ich nicht. Wenn ich ihn zur Verfügung habe, dann will ich immer weiter trinken. Ja, da ist man abhängig nach verschiedensten Industrieprodukten und will sich das gar nicht vorstellen. Aber genau das ist das, was Marx meint mit dem Bourgeois. Das ist das profane Leben und das ist das Wahre. Und Merkel ist ja genau auf dieser Linie, bestätigt hier Marx, indem sie sagt, ja, auch der Kampf gegen das Virus, also das ist halt dieses Materielle, was dann zur Grundlage der Gesellschaft wird. Es ist jetzt für unsere Gesellschaft die wichtigste Frage, wie werden wir mit diesem Virus fertig? Selbst andere Staatsbürgerrechte, klar, zivile Rechte werden dann ausgesetzt, aber das ist halt normal. Und was aus Regierungssicht jetzt, aus Merkels Sicht, den Querdenkern vorzuwerfen ist, ist nicht, dass nicht mal in erster Linie, dass sie Demokratie beschädigen, dass sie Lügen verbreiten, dass sie die Leute verwirren und an der offiziellen Wahrheit, an der Güte der sie Regierenden zweifeln ließen, sondern sagt sie beschädigen hier den Kampf gegen das Virus. Das ist doch ganz klar, dass wir alle virusfrei bleiben und dass keiner unnötig stirbt. Und das ist irgendwie dieses materielle, das profane Leben. Und wenn sie das auch noch angreifen, die Querdenker, da müssen wir wirklich hart durchgreifen. Ja, das finde ich so schön hier. Ja, weiter.
Ich habe diese Folie jetzt nur noch mal ganz unten ergänzt. Der Rest kennen Sie schon bis zu Steffen Seibert. Die letzte Zeile ist neu. Eigentlich hätte ich hier eine neue Folie aufmachen.
Ja, gut, ich weiß nicht, ob das jetzt noch so wichtig ist. Seibert, der da halt vor Regierungs- oder ja, beim ZDF war und dann eine Vertrauensperson praktisch ist für die Zuschauer, jetzt erklärt er Merkels Politik. Ja. Gut, aber kurz nochmal vorspulen hier, weil es hier um die DDR ging.
Hochkonzentriert, ein aktuelles Beispiel aus Ostbayern. Die Passauer Neue Presse hat gerade im Sommer 2021 die Mittelbayerische Zeitung in Regensburg gekauft, hatte schon vorher den Donaukurier in Ingolstadt gekauft, betreibt kommerzielle Radiostationen und die wichtigsten Informationsportale im Internet. Wenn ich in Ostbayern lebe und irgendwie an lokale, regionale Informationen möchte, lande ich irgendwann immer bei der Passauer Neuen Presse. Wer also Einfluss auf traditionelle Leitmedien nehmen will, hat es mittlerweile sehr leicht, weil es sich um relativ wenige Unternehmen handelt. Der Wunsch zu überleben und die Abhängigkeit von der Politik widersprechen dem Auftrag Öffentlichkeit. Man kann als Gegenargument einwenden, dass wir in Deutschland ja einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk haben, der uns allen gehört, weil wir ihn alle bezahlen. Aber erstes Gegenargument, ARD und ZDF sind Konzerne. Bei einem Beitragsaufkommen von 8 Milliarden Euro im Jahr liegen diese beiden Rundfunkanstalten in der Liste der größten 100 Medienunternehmen in der Welt, die ARD noch ein bisschen weiter oben als das etwas kleinere ZDF. Und das zweite Gegenargument, die Politik kontrolliert diese öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten. Die Politik sitzt in den Rundfunkräten, Aufsichtsorgane für die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, und die Politik entscheidet, wer Spitzenpositionen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk besetzt. Eigentlich sollte es ja umgekehrt sein. Eigentlich sollte der Journalismus die Politik kontrollieren. Wir müssten also diese Rundfunkanstalten vom Kopf auf die Füße stellen, wenn wir den Auftrag Öffentlichkeit ernst nehmen. Ich habe unten versucht, in drei Punkten zusammenzufassen, welche Folgen es hat, dass wir den Auftrag Öffentlichkeit Unternehmen überlassen, die zunächst mal Profit machen müssen. Ich glaube, ich kann das relativ kurz machen, weil die meisten von uns ja jeden Tag mit der Medienmatrix zu tun haben, also wissen, wie die Angebote dort aussehen. Ja, den ersten Punkt habe ich geklaut von Daniela Dahn und Rainer Mausfeld, die ein Buch geschrieben haben mit dem Titel Tam Tam und Tabu. In diesem Buch geht es um die Wiedervereinigung, um die Frage, warum die Ostdeutschen relativ schnell bereit waren, in ihrer Mehrheit für eine schnelle Wiedervereinigung und eine schnelle Einführung der D-Mark zu stimmen, obwohl doch der Aufbruch im Herbst 1989 auf einen besseren Sozialismus gerichtet war. Daniela Dahn ist dazu in die Archive gegangen, hat sich die Zeitungen von damals angeschaut. Ihre Antwort heißt Tamtam und Tabus. Tamtam. Es wurde jeden Tag über Skandale der SED-Funktionäre berichtet. Die Idee Sozialismus wurde diskreditiert über solche Skandale. Und es wurde behauptet, wieder besseren Wissens, dass die DDR kurz vor der Pleite steht. Und die Tabus? Es ging überhaupt nicht um Wiedervereinigung, sondern es ging um eine Veränderung der Eigentumsordnung. Und man wusste, zumindest wusste man das in Bonn, in entsprechenden Papieren, in den Ministerien war das da, man wusste, welche Folgen die schnelle Einführung der D-Mark, vor allen Dingen der Umtauschkurs 1:1, für die Wirtschaft im Osten haben würde, vor allen Dingen für die Beschäftigungssituation der Menschen im Osten haben würde. Diese Dinge wurden in den Medien damals nicht berichtet. Beides, Tamtam und Tabus, hat dazu geführt, dass am 18. März 1990 eine Mehrheit der DDR-Bürger für die Allianz für Deutschland und damit für schnelle D-Mark, schnelle Wiedervereinigung gestimmt hat.
Gut, ja, die wussten also, dass die Ostdeutsche dann pleite ging, die volkseigenen Betriebe einfach eingehen und die Leute arbeitslos werden. Das ist so, hat mich noch erinnert an Varoufakis Buch, wer da über die Eurokrise schreibt und Schäuble, dieses Buch Adults in the Room auf Englisch, was ich sehr spannend fand. Und das er auch beschreibt, ja, Schäuble wusste auch, dass er damit Griechenland zugrunde richtet. Also es hat niemand an diese Austeritätspolitik geglaubt. Klar, die Journalisten haben es irgendwie so vertreten im Wirtschaftsteil. Die sind wirklich so ideologisch überzeugt, wie ich es auch mal beschrieb, dass ich auch in dieser Matrix, in dieser wirklich wirtschaftstheoretischen, neoliberalen Matrix völlig gefangen war, als ich so etwa 14 war und da die Süddeutsche Zeitung las. Und einfach vollkommen davon überzeugt, ja. Und so sind aber nur die Wirtschaftsjournalisten, die Politiker wie Schäuble, die ein bisschen klüger sind, die wissen schon, ja, okay, also so kann es irgendwie nicht gehen aus der Krise für Griechenland, wenn ein Land so tief in der Scheiße steckt. Es bräuchte erstmal Investitionen. Wir können nicht uns, es ist irgendwie logisch, gegen die Gesetze der Wirtschaft, sich da gesund zu sparen, sondern da auch noch zu verlangen, dass sie einen Haushaltsüberschuss machen in so einer Zeit, wo sowieso schon die Steuereinnahmen wegbrechen. Ja, es wird einfach nicht funktionieren. Und genau das beschreibt Varoufakis da. Schäuble war es bewusst und Schäuble hat einfach Varoufakis gesagt, ja, ich weiß schon, aber wir müssen es halt machen. Wir müssen ein Exempel statuieren. Weil es gerade eine linke Regierung ist, müssen wir als Exempel für all die anderen europäischen Nationen sagen, es darf halt keine linke Regierung gewählt werden. Ne? Wenn eine konservative griechische Regierung reinkommen würde, der würden wir auch bessere Konditionen für unsere Kredite anbieten. Also das spricht Schäuble da ganz offen aus. Und er sagt eben laut Varoufakis, ja, wenn ihr doch nur aus dem Euro austreten würdet, das war Schäubles großer Wunsch, auch vielleicht um innenpolitisch in Deutschland der AfD den Wind aus dem Segel zu nehmen. Da als der starke Mann, der Bewahrer der deutschen Stabilität dazustehen, sagt Schäuble, ja, okay, dann helfen wir euch ja. Tretet doch nur aus und dann helfen wir euch. Und gut, aus meiner Sicht und auch Varoufakis wäre es ja die richtige Option gewesen, auszutreten, nur eben nicht durchsetzbar. Auch aufgrund Varoufakis eigener Fehler, politischer Fehler, gut, er war unerfahren, aber natürlich dieser linken Regierung von Tsipras, die einfach nur eine Sozialdemokratie ist, die einfach in der Tradition von Kautsky und diesen opportunistischen Sozialisten immer wieder steht und sich immer wieder einfangen lässt, die noch nicht mal gekauft werden muss. Das muss man ja noch nicht mal behaupten, sondern sie sind einfach so zahm, sie sind einfach so ängstlich, dass sie genau jede Lüge glauben, die ihnen da die Bourgeoisie auftischt, so wie dass die DDR pleite gewesen sei, so glaubt man dann halt auch schnell mal, oh je, es stimmt doch, das Kapital ist ganz mächtig und wir ganz unmächtig. Da würde jetzt vielleicht was passen, sogar was ich gar nicht geplant hatte. Aber es ist so ein wichtiges Dispositiv, so ein Instrument der ideologischen Beherrschung heutzutage, dass man das Gefühl hat, wir sind so unwichtig, so unmächtig gegenüber diesen anonymen Gewalten des Kapitals. Und ja, wenn das so behauptet wird, die DDR stand kurz vor der Pleite oder Griechenland wäre nicht überlebensfähig außerhalb der EU, dann glaubt das so ein Tsipras halt. Oder ja, generell glauben sich die Westdeutschen das oder die Ostdeutschen werden dann von dieser Lüge noch angesteckt. Ja, das will ich Ihnen nur kurz vorlesen. Von Robert Faller aus seinem Buch Zwei Enthüllungen über die Scham. Seite 29. Da spricht er über den Philosophen Anders, der eine Studie über die Scham vorgelegt hat. Wie heißt der Günther Anders, genau? Beim Beobachten eines Bekannten entdeckt er, dass dieser sich den Dingen gegenüber verlegen und ehrfürchtig nähert. Die Dinge, die er als exemplarisch, als ihm überlegen und als Vertreter einer höheren Seinsklasse anerkannte, spielten für ihn wirklich die gleiche Rolle, die Autoritätspersonen oder anerkannt höhere Milieus für seine Ahnen gespielt hatten. Zitat von Anders. Weiter von Pfarrer. Der Empfindung des von ihm beobachteten Bekannten gibt Anders daraufhin den Namen prometheische Scham. Sie sei Scham vor der beschämt hohen Qualität der selbstgemachten Dinge. Genau, Prometheus aus der griechischen Mythologie, der damals das Feuer stahl, aus dem Olymp, oder ja, von den Titanen und den Menschen das Feuer gab. Deshalb ist er irgendwie dieses Sinnbild für Dampfmaschinen, Verbrennungsmethoden, für den ganzen unerschrockenen Menschen, der sich dieser Erzeugnisse des menschlichen Erfindergeistes bemächtigt. Dann aber hier weiter. Auch in diesem Punkt zeigt sich freilich ein Aspekt von Geschichtlichkeit, denn die Produkte der von Anders kommentierten Epoche der ersten Nachkriegsjahrzehnte mochten tatsächlich den Eindruck beschämend hoher Qualität erwecken. Die Qualität unserer heutigen technischen Produkte hingegen ist vermutlich nur noch selten so hoch, dass sie erheblichen Anlass zur Scham liefert. Während zum Beispiel ein in den 1960er Jahren gekauftes Auto noch über 5 Millionen Kilometer weit gefahren werden konnte, findet man heute dank Faktoren wie geplanter Obsoleszenz, mangelhaften Rostschutzes, limitierter Lebensdauer, insbesondere der elektronischen Bauteile sowie ihrer Software, verkürzter Entwicklungszeiten und Verwendung billiger Materialien, nicht allzu viele, die auch nur ein Zehntel davon schaffen. Der Eindruck, den die uns umgebenden Industrieprodukte erwecken, ist in der Regel nicht einer der Perfektion, sondern viel eher der einer durchgängigen Mangelhaftigkeit und Korrekturbedürftigkeit, eines schnellen Verschleißens, Veraltens und ersetzt werden müssens. Dennoch aber geht von den technischen Erzeugnissen etwas Beschämendes aus. Mehr denn je fühlen Benutzer sich von ihnen überfordert. Die Dinge erfüllen in der Regel weitaus mehr Funktionen, als die Menschen jemals in Anspruch nehmen können. Ihre Bedienung überfordert sie. Reparieren können sie oft nicht einmal die Fachleute. Und wenn sie endgültig kaputt sind, stellt ihre Beseitigung mitunter vor ungeahnte Probleme. Insbesondere bei den im Betrieb angeblich umweltfreundlichen Elektrofahrzeugen zum Beispiel ist oft völlig unklar, wer die Entsorgung ihrer komplexen, kaum umweltfreundlich abbaubaren Komponenten übernehmen könnte. Genau das, was ich meinte, in Bezug aufs Klima in rein nationalen Grenzen, rein national denken, dass wir hier auf Elektroautos umstellen können, ja. Und viele Leute sind ja auch dabei und machen es, aber ist das überhaupt sinnvoll? Naja, egal, es ist dieses moralische Kapital, das Deutschland halt akkumulieren will und sagen will, Klimawandel, okay, ist vielleicht nicht zu verhindern, aber wir wollen wenigstens nicht schuld gewesen sein. Wir wollen der Welt sein, wir haben doch was gemacht. Aber das wird nirgendwo hin. Und wie das dann trotzdem noch befeuert werden kann, so eine Ideologie, sehr schön auch dieser Ideologiebegriff von Mayen, der sagt, das ist irgendwie eine Vorstellung, wie die Gesellschaft organisiert sein sollte. Ja, und da sagen sich manche Klimabewegte eben, ja, die Gesellschaft sollte halt mehr durch E-Autos mobil sein und weniger durch Benziner. Und das soll irgendwie was bringen. Naja, und weiter. Zugleich werden die Dinge übrigens ähnlich wie unsere Regierungen aufdringlich und bevormundend betulich. Sie beginnen an unserer Stelle zu lenken, wenn wir die Fahrspur verlassen könnten, und sie piepsen, wenn wir es verabsäumen, den Gurt anzulegen. Smarte Wohnungen oder Gebäude beginnen nicht nur im Horror- oder Spionagefilm die Nerven ihrer rund um die Uhr beobachteten Benutzer zu strapazieren. Suchmaschinen scheinen unsere Wünsche und Bedürfnisse oft besser zu kennen als wir selbst, und unsere Helfer nehmen uns die Angelegenheiten, die sie besser als wir bewältigen können, nicht nur aus der Hand, sie legen uns dabei auch noch herein, denn die Hilfs- und Serviceangebote von Navigationssystemen oder Streamingdiensten für Musik und Filme operieren, wie Bruno Grantsche hellsichtig betont, mit Assistenz, Impertinenz und Systemlist. So wie das Reichen eines Armes von Goethes Faust für Gretchen nicht etwa nur Hilfe bezweckt, sondern auch noch etwas anderes, so dringen auch unsere elektronischen Kavaliere gleichzeitig mit ihren Unterstützungs- und Unterhaltungsangeboten tief in unser Intimleben ein und holen sich von dort Daten zur Optimierung der Nutzerprofile. Auf diese Weise wiederholt sich der von Anders bemerkte Eindruck von der Überlegenheit der Dinge sowie der sie produzierenden Konzerne gegenüber den Menschen, denen sie angeblich dienen sollen. Sie vermitteln diesen Menschen den Eindruck, dass sie nichts mehr zu bestimmen haben. Und wenn man nichts zu bestimmen hat, dann erscheint man umso eher als bloße Mitgift. Mit einer exorbitanten Zahl an Funktionen beschämen die Geräte insbesondere die zahlreicher werdenden Menschen, deren eigene Funktion und Nützlichkeit in einem sich ausdünnenden Arbeitsmarkt zunehmend fraglich wird und die zunehmend verlernt haben, ihren eigenen Wert anderswo als in ihrer Nützlichkeit zu suchen. Aufgrund dieser neuartigen, im Verhältnis gegenüber der von Anders beobachteten Epoche durchaus noch erhöhten Beschämungsfähigkeit der Apparate und Programme, spielt die prometheische Scham auch heute eine prominente Rolle innerhalb eines insgesamt an Intensität gewinnenden Schamgeschehens. Gut, aber dann noch ein Stückchen, nur weiter hier. Isolationsscham. Weitere Schamauslöser ähnlicher Art sind jene Veränderungen, die etwa seit Mitte der 1980er Jahre zunehmend zur Isolation von Menschen und zum Gefühl verlorenen Werts für die Gesellschaft führen. Der Wegfall von Arbeitsplätzen durch Freihandel und Automatisierung und die durch neoliberale Politik verursachten Lücken im Sozial-, Gesundheits- und Bildungssystem liefern viele neue Anlässe zur Scham. Menschen geraten in Armut und schämen sich. Sie werden arbeitslos oder müssen prekär, schlecht bezahlt oder schikaniert unter Bedingungen arbeiten, die ihnen kein Leben in Würde mehr erlauben. Manche schließen sich zusammen und rebellieren dagegen als Bewegung der Entwürdigten. Indignados, dem Ruf des großen Stefan Essel folgend. Indignez-vous, empört euch. Andere halten dem gesteigerten Erfolgsdruck und den Erwartungen ihrer aufstiegsorientierten Umgebung nicht stand und reagieren mit Krankheit, Depression oder Suizid. Diejenigen, die noch Arbeit haben, sind gezwungen, gehetzt zu arbeiten. Die wenigsten haben noch Gelegenheit, sich an den, nun wie gesagt, meist zweifelhaft perfekten Produkten ihrer Arbeit zu erfreuen und daraus Stolz zu beziehen. Selbst Studierende können sich kaum noch Momente der Muße erlauben, in denen sie mit anderen in lockeren Kontakt treten und Sympathien gewinnen oder Wertschätzung erfahren können. Weil es kaum noch Zeit für dergleichen gibt, gehen auch die entsprechenden Orte zunehmend verloren. Wirtshäuser auf dem Land müssen zusperren, urbane Cafés verschwinden. Schon aufgrund steigender Mieten und nicht erst infolge von Lockdowns. Gut. Das bringt diese Scham ganz gut zum Ausdruck gegenüber dem großen Kapital. Und dann müssen doch auch seine Erzählungen richtig sein. Dann ist doch richtig, da mit einem ehrfürchtigen, untertänigen Blick hinzuschauen und zu sagen, wir wissen ja auch nicht, wie wir es sonst machen sollten, wie die Wirtschaft funktioniert, ist ein Rätsel. Ja gut. Aber als Sozialist kann man eben sagen, ohne die Proletarier kann es nicht funktionieren. Der Kapitalismus braucht die, aber wir brauchen den Kapitalismus nicht und können ihn einfach abschaffen. Oder zumindest stückweise zurückdrängen. Wie ich da sagte, durch die KP, die die absolute Macht hat, die kann langsam aber sicher andere Maßstäbe anlegen und sehen, wie wir den Arbeitsmarkt wieder breiter gestalten. Klar, Arbeitslosengeld wird es auch noch geben müssen, wie ich letztes Mal meinte, aber das Wichtigere ist ja das mit dem Recht auf Arbeit, dass jeder auch einen Arbeitsplatz haben kann und wir schauen, dass jeder auch so ordentlich und in Ruhe arbeiten kann, wie ich auch das Gefühl habe bei der Arbeit, dass ich da extrem gehetzt bin, obwohl eigentlich ja, mein Chef mir gar nicht so viel Druck macht, aber trotzdem dieses Gefühl, ich muss genauso effizient sein, weil für eine Task auf Jira, dass diese Webseite, wo unsere ganzen Aufgaben dann eben so bürokratisiert sind, das ist ja auch ganz gut, das so im Überblick zu haben, was ist zu tun bei dieser Aufgabe, aber dann eben muss immer abgeschätzt werden. Ja, wie lange braucht man da jetzt? Ein Tag, also 8 Stunden. Aber da muss halt auch alles mit einberechnet sein. Eine Entwicklungszeit dann 4 Stunden, aber dann noch 2 Stunden Test und 2 Stunden Inbetriebnahme. Hoffentlich, wenn alles gut geht. Und dann weißt du auch, ob dann, wenn noch ein Fehler ist, man nochmal nachtesten muss, nochmal in Betrieb nehmen, dann sagt der Chef eben, oh je, das geht dann aufs Budget der Firma. Da müssen wir halt schon gut kalkulieren und so weiter. Und da fühlt man sich unter Druck, fühlt man, oh je, ich leiste nicht genug oder was, bin ich mir da wirklich sicher, dass ich hier das richtige Konzept verfolgt habe oder was könnte passieren, müsste ich dann nochmal nacharbeiten und das Budget gerät völlig außer Kontrolle. Ja, das ist eigentlich ein absurder, wahnwitziger Gedanke, weil ja auch ich weiß oder sehe da in dieser Arbeit, dass die Kunden und die Chefs auch auf mich angewiesen sind, dass die Arbeit, die ich da mache, die macht kein anderer, da bin ich irgendwie auch in dem Projekt gewisserweise unersetzbar, weil ich jetzt auch schon seit 2 Jahren eigentlich am gleichen Projekt, ein sehr großes Projekt, arbeite und jetzt so der Einzige bin, der noch Vollzeit daran arbeitet. Und irgendwie, ja, ohne mich wird es auch nicht laufen, wenn ich kündigen würde, dann ja, wäre schon auch schwierig, diesen Code zu warten, wartbaren Code überhaupt zu schreiben, ist ja sowieso diese Frage, wie das geht. Und für, ja, so einen Berufseinsteiger natürlich schwierig. Aber ja, also ich weiß ja, ich bin eigentlich in so einer Position, dass ich auch sagen kann, ja, ihr seid eher auf mich angewiesen, als ich jetzt auf euch. Aber trotzdem, man ist halt so in dieser Bürokratie eingezwängt, dass es einem so viel Charme immer wieder einbringt und einen so aufstachelt und hetzt und dass man denkt, oh je, habe ich wirklich genug geleistet? Warum bin ich heute so müde? Gestern, ja, nicht früh genug schlafen gegangen. Und so. Aber gut, nun kann ich dann langsam zu Schlussspurt ansetzen, aber auch noch nicht zu schnell. Denn jetzt kommen wir erst zum eigentlichen Teil, meine eigentlichen Notizen hier abarbeiten. Genau, kurz noch, was wichtig ist, weil ich letztes Mal vergessen habe, was eigentlich so klar sein müsste. Der Marxismus ist ja schon die Wissenschaft der objektiven Notwendigkeit der Revolution. Der Beweis, dass objektiv einfach so weit kommen wird irgendwann. Wann? Ja, das kann man nicht sagen, wie Hux damals beschrieb, in Folge 106. Darüber lieber keine Aussage machen. Wann wird es soweit sein, dass der Imperialismus einstürzt, zusammenkracht? Aber dass es soweit kommen muss, das ist schon klar. Gut, die menschliche Geschichte kann auch vorher einfach enden, durch einen Nuklearkrieg oder so. Aber klar ist schon, die Widersprüche nehmen zu und die empirischen Fakten, die wir jetzt seit der Zeit von Marx auch beobachten, bestätigen ihn eben damit, dass wir heute mehr Widersprüche haben als zum Beispiel zur Zeit der Sowjetunion oder der DDR. Und ja, also das irgendwann wird es alternativlos, dass die proletarischen Massen sich erheben und selber diese Herrschaft anstreben und sich selber erstmal diese ideologischen Ketten sprengen, diese Diskursordnung überschreiten. Und genau dazu will ich hier eben die Anleitung geben, dieses neue Medium sein. Transparenz, sagte Michael Mayn dann noch ganz am Schluss, das ist es, was er fordert, weil diese Objektivität, die kann natürlich nicht erreicht werden. Das ist natürlich ein Selbstbetrug, was der Journalismus sich da vorgaukelt. Aber Transparenz, wer finanziert das? Und was er auch sagte, was ich sehr gut fand, welchen Rechtsanwalt hat dieser Journalist engagiert, um diesen Text publiziert zu bekommen? Das ist sehr gut. Also steht dahinter ein ganz Medienkonsortium, das sich hier den Edelrechtsanwalt leisten kann, der da hier für einen Stundenhonorar von 5.000 Euro dann das freiklagt? Oder ja, oder ist das irgendwie ein Rechtsanwalt, halt das, ja, der hier pro bono arbeitet oder irgendwie? Irgendwie so. Das finde ich sehr gut, diese Forderung der Transparenz. Und so bin ich auch transparent, lege auch meine materielle Basis offen. Das Erbe, meine Sicherheit, nämlich genau durch mein Elternhaus, und so, dass ich auch deshalb dieses System ja so revolutionär, umstürzlerisch in Frage stellen kann, weil ich halt aus einer Position komme, wo man auch mehr Muße hat, mehr Sicherheit, sich sicherer fühlt, sich nicht in diese brutalen Konkurrenzkämpfe verstrickt fühlt, sondern ein bisschen schon darüber schwebend aus so einer Klasse der Bourgeoisie oder Semi-Bourgeoisie eben. Und genau. Also es ist das Einfachste mit dem Marxismus. Es ist viel logischer noch, als aufs Klima zu schauen oder auf das Virus, auf die Inzidenz, diese Zahlen. Ja, scheinbar ist es nur da objektiv, wo die Zahlen herrschen, aber auch da, wo die Gesellschaft mit objektiven Kriterien beschrieben wird. Auch da ist es ja objektiv und ist nachvollziehbar irgendwie. Und also diese Zahlen führen in die Irre, wenn man glaubt, etwas, das zahlenmäßig ausdrückbar ist, ist deshalb schon wahrer als ein Satz von Marx eben. Nein, beides hat seine Berechtigung. Nur wichtiger ist schon die Philosophie, dass ganz klar sich Gedanken macht, das Einordnen in die Welt. da wird es nicht reichen, einfach nur physikalisch das System zu beschreiben, welches Teilchen kollidiert hier mit welchem. Und ja, wenn wir das rausfinden, was würde uns das bringen, was die ganze Welt so modellieren, physikalisch beschreiben können. Naja, also das ist schon dieses einfachste System des Marxismus, weil einfach beim Kapital nachgezählt wird. Das ist schon das Klassische an sich, einfach dieses zahlenmäßige. Ja, da ist es das zahlenmäßige, nur eben bei dem, womit man wirklich was anfangen kann, wo man sich wirklich sicher fühlt, wenn man Geld auf dem Konto hat und wo man sich was kaufen kann. Genau. Und anhand dieses Kriteriums können wir also die gesellschaftlichen Klassen einteilen, die Gruppen von Menschen, die ähnliche Interessen haben, aufgrund ihrer Position im Gefüge der Gesellschaft. Nun gut, aber das war nur ein Satz, den ich aufgeschrieben hatte. Jetzt aber Heine Müller hieß es in diesem Gespräch mit Hax von André Müller. André Müller war dieser Freund von Hax. Heine Müller war aber eher ein Konkurrent, ein Dramaturg zur gleichen Zeit, der ja einfach dagegen war, gegen den Sozialismus. Aber André Müller fragte ihn dann mal, ob seine Position, sein ständiges Rebellentum nicht auch mit seiner Jugend im Faschismus zu tun hatte, also in der Nazizeit, dass man da natürlich auch dagegen war und dass deshalb sich das so als Habitus, als Haltung zur Welt schon herauskristallisiert hat. Und Heiner Müller stimmt sogar zu und sagt, ja, da ist vielleicht was dran. Und das fand ich interessant, aber was ich hier eigentlich zitieren wollte, ist dieser Spruch von ihm also zu 69, 20 Jahre DDR, 20 Jahre körperbehindert, sagt Heiner Müller. Und was soll das heißen? Das gab André Müller dann nur wieder in seinen Aufschrieben da, aber mir ist das einfach hängen geblieben. Was wollte Heiner Müller damit ausdrücken? 20 Jahre DDR, 20 Jahre körperbehindert. Und für mich hat sowas intuitiv Faszinierendes, absolut Einleuchtendes, dass es genau diese Vorstellung, die uns natürlich auch eingepflanzt wird über den Sozialismus, dass der unsere individuelle Freiheit beschneidet und uns was abzwackt von unseren freien Organen. Da ist dass man irgendwie nicht mehr Herr dieses Körpers, der eigentlich in alle Richtungen sich entfalten und entwickeln könnte. Und so ist der Sozialismus, der mich hier behindert und einengt und einhegt. So ist das, glaube ich, zu verstehen. Man verbindet mit dem Sozialismus Schlechtes. Sagte mein Bruder, hat er seine Erfahrungen. Ja gut, auch wenn es nicht unsere eigenen Erfahrungen sind, das sind die kollektiven Erfahrungen der Gesellschaft. Und ja, irgendwie ist es so, er zwackt uns die freiheitlichen Organe ab, sodass das gesunde, eigenwillige Blut nicht mehr fließen kann. So ist irgendwie dieser Satz zu verstehen. Ja, das wollte ich hier noch erwähnen. Die Macht des Framings. Und wie ich meine, wir Sozialisten sollten dagegen auch nicht mehr in dieser naiven, Honeckerschen Weise angehen, dass wir einfach sagen, ja, den Sozialismus in seinem Lauf hält weder Ochs noch Esel auf. Das wird schon irgendwie, sondern auch sagen den Leuten, ja, sprecht doch frei raus. Was sind eure Ressentiments gegen den Sozialismus? Auch wenn der jetzt ja aus gutem Grund erstmal etabliert ist und nicht einfach so gestürzt werden darf, ist ja doch wichtig zu wissen, was ist weiterhin die Stimmungslage im Volk. Und da war mein Punkt, dass das wahrscheinlich noch ein Defizit der DDR und der Sowjetunion war. Dass sich einfach so eine bequemliche Haltung einbürgerte, den anderen auch gar nicht mehr ins Gesicht zu schauen und zu sagen, ja, aber ich finde hier, das geht hier irgendwie nicht so gut mit unserer Wirtschaft, die laut Hax eben von Brezhnev auch hätte reformiert werden sollen, im Stile von Ulbricht, aber Brezhnev schaffte das nicht, weil er den Leuten nie offen ins Gesicht sprechen wollte, sagt Hax. Er wollte jedem halt so das sagen, was er hören wollte und sagen, ja. Und so, ja, klar, das ist ja auch irgendwo verständlich. Ist ja auch trotzdem ein wichtiger Politiker, Brezhnev, und seine Epoche. Und ist auch trotzdem richtiger, solche Politik zu machen, als unsere heutigen Politiker machen, in diesem falschen demokratischen Rahmen. Aber trotzdem ein guter Punkt. Also irgendwie muss es so eine Grundfreiheit des Diskurses geben. aber eben nicht in den Massenmedien. Die dürfen nicht so durch Profitinteressen gelenkt sein, wie Michael Main da auch ausführte. Natürlich setze ich dann das Skandalträchtige durch. Also das ist auch schon ein Bias dadurch, dass die Auflage generieren, mehr verkaufen müssen, müssen ja natürlich immer das, was ja, die Horrormeldungen pushen und so auch in der Pandemie. Ja, wenn die Tagesschau dann von 10 Millionen auf 12 Millionen Zuschauern springt, dann das kann man sich ja auch vorher schon ausrechnen als Medium, dass einem das irgendwie zugutekommt. Wenn jetzt die super Pandemie kommt, die uns unser aller Leben so, so tiefgreifend betrifft, wie wir es jetzt gesehen haben, dann ist das natürlich nochmal viel besser für die Auflage und für den Profit, als wenn da nur so eine ja, durchschnittliche Grippe kommt, wo man erst denkt, das ist jetzt das ganz große Ding, wie man auch schon früher über die Schweinegrippe dachte und so weiter. Und dann aber doch irgendwie kann es nach ein paar Monaten nochmal weitergehen. Also das führt dann nicht zu einer größeren Auflage dauerhaft für diese Medien und führt nicht dazu, dass die Tagesschau jetzt 2 Millionen mehr Zuschauer hat, weil alle daheim sitzen. Aber gut, nun ja. Und so, ja, werden die sozialistischen Medien dann eben durch die Partei beeinflusst, aber das ist schon mal besser, dass diese Transparenz, ja, da sollte das dann auch oben dran stehen vielleicht oder so, finanziert durch die kommunistische Partei. Naja, da draußen ist schon wieder Lärm, hört ihr. Gut, habe kurz Pause gemacht. Jetzt mache ich dann aber weiter mit einem Text. Der nochmal an das von letztem Mal anschließt. Nämlich der Frage, ja, was ist schlimmer, nach innen repressiv zu sein und auch zeitweise in einem bestimmten historischen Kontext zu säubern, auch Leute zu erschießen, wie ich letztes Mal sagte. Leute wurden auch zu Unrecht deportiert nach Sibirien. Und ja, da sagte ich ihm nicht, dass auch Leute getötet wurden. Todesurteile erhielten bei diesen Prozessen damals in den 30ern, von 36 bis 38 beim großen Terror in Russland. Und das ist auch wieder dieses Framing, ja. Aber es ist ja legitim, dass ich hier mein eigenes Framing anwende, wenn es sowieso schon so Normalität ist. Also diese Objektivität existiert überhaupt nicht. Und klar, also damals wurde es auch angewendet, nur die insgesamten Opferzahlen sind eben nicht vergleichbar mit dem, was die Nazi-Barbarei zum Beispiel in Deutschland angerichtet hat. Und so muss man da nachforschen. Und es ist aber grundrichtig, ich meinte, wer Faschismus und Kommunismus gleichsetzt, der ist nicht nur Verharmloser des Faschismus, sondern der ist selber Faschist. Da ist keine weitere Differenzierung möglich zum Faschisten und zum ja, Verharmloser zum Antikommunisten, der hier einfach aus Unbildung die eine Diktatur mit der anderen gleichsetzt und da einfach bewusst übersieht, dass das eine ein sozialistisches, fortschrittliches Element enthält und das andere ein reaktionäres, was sich einfach nur an den Kapitalismus ranflanscht und mit den großen Konzernen paktiert und den kleinen Arbeitern eine Ideologie gibt, wo sie sich mittels Überlegenheitsgefühl, mittels Hass auf eine bestimmte Personengruppe oder arischer Überlegenheit, rassischen Superioritätswahn, ja, wo sich die Arbeiterklasse so ruhig stellen lässt. Das also nicht zu vergleichen. Und ja, aber jetzt dieser wichtige Punkt hier, weil ich fand es eine sehr schöne These, die ich dann aufgestellt habe. Ja, vielleicht ist einfach notwendig. Also man muss nicht alles zu 100% bejahen und sagen, ja, das muss, war hier richtig, wie es abgelaufen ist. Nur eben, dass die gesamthistorische Bewegung des Kommunismus so abgelaufen ist, ist schon richtig. Und was dann für einzelne Widersprüche waren, das muss man analysieren. Aber ja, das heißt ja nicht, dass man sagt, es ist richtig, dass da jetzt im großen Terror so viele Menschen deportiert wurden oder gestorben sind. Und trotzdem ist es aber dann feige, wenn man daraus dann ableiten würde, nee, dann kann ich auch kein Kommunist sein, dann will ich halt ja, mich zur heutigen Demokratie bekennen. Also wenn man aus dem bloßen Fakt des Vorhandenseins von Gewalt in einem bestimmten politischen Kontext, in einem bestimmten staatlichen Kontext schon schließt, dass das ganz schlecht ist, dann hat man einfach nichts kapiert, dann ist man einfach völlig, lebt man einfach völlig hinterm Mond, weil man dann ausblendet, mit welcher Gewalt die heutigen Regime hierzulande, die heutige BRD-Demokratie funktioniert. Nun lese ich kurz diesen Aufschritt vor. Wichtiger Punkt. Es wäre eigentlich für die Welt besser, die USA würden eine Massendeportationsorgie starten, wie die UdSSR damals, sowie ihre Spitzenpolitiker exekutieren lassen. Genau, also vor allem für die Spitzenpolitiker, meine ich, die in den USA irgendwie säubern, deportieren, in Arbeitslager oder gleich exekutieren. Das wäre für die Welt als Insgesamte eigentlich gut oder kann man nur befürworten, kann man nur sagen, das kann nur zu einer Verbesserung der Situation führen. Stattdessen nur faschistische Mobs und reaktionäre Despotien weltweit zu fördern, mag auch unappetitlich anmuten für den heutigen westlichen Menschen, aber schlimmer kommt ihm die russische Grausamkeit der postrevolutionären Klassenkämpfe vor. Davon könnte ja auch der Staatsbewohner selbst betroffen werden. Ergo darf es eher keine Revolution geben, so die Folgerung. Diese könnte per se unmenschlich sein, während das heutige System uns Weltbürgern erster Klasse einige Annehmlichkeiten und Freiheiten, Ehe für alle, Reisen, ökonomischer Aufstieg, bereithält, auf die man ungern verzichten mag, was an sich nicht verwerflich ist, da wir alle physische Wesen und auf materielle Energie und Liebeszufuhr angewiesen sind. Das fand ich so ein schönen Schwenk hier am Ende, das kommt wieder auf Marx, das Profane, das materielle Fundament der Bourgeois in uns allen. Und auch diese Liebe ist was Materielles, worauf wir angewiesen sind, das zugeführt zu bekommen. Und ja, aber daran liegt eben der grundlegende Rassismus, wie ich letztes Mal schon analysiert, dass man sagt, wir wollen ja nicht, dass so eine Gewalt Deutsche zum Opfer fallen. Aber der Hauptfeind steht eben im eigenen Land, wie Karl Liebknecht sagt. Aber ja, irgendwie wird da trotzdem diese rassistische Unterscheidung aufgemacht. Eine Revolution, die gefährdet deutsche Leben, vor allem in der deutschen Kapitalisten und der herrschenden Klasse. Und ja, das ist irgendwie böse, aber nicht damit in einen Kontext zu bringen, ist irgendwie das, was die USA und an ihrer Seite Deutschland die ganze Zeit schon anrichten im Weltgeschehen. Mit diesem Drohnenkrieg, das sollte einfach zerbombt werden, einfach ihr Leben ausgelöscht wird, wo dann vielleicht festgestellt wird, da war noch nicht mal diese Zielperson, dieser Terrorist, aber selbst wenn es ein Terrorist gewesen wäre, was haben die USA denn da zu suchen, irgendwo in Syrien und im Irak, wo sie keine gesetzliche Hoheit haben, wo einfach ihr Territorium nicht ist und sie kein Recht haben, da weder dort zu sein, noch viel weniger dort solche Gewalt anzuwenden. Und das ist irgendwie was anderes. Das nehmen wir alle so hin und sagen, ach ja, na, es ist eben schwierig als Weltpolizist, wenn man halt die größte Macht ist auf der Erde, dann will man überall irgendwo eingreifen. Ne? Und das ist aber ganz anders als so eine Revolution, wo dann nach innen der Terror auch mal angewendet wird. Auch in der Französischen Revolution, das ist ja eine Epoche des Terrors gab, das ist was ganz Schlimmes, weil da können wir selber ins Zielvisier geraten. Aber dagegen muss man eben offenlegen, es geraten ja täglich schon Menschen ins Zielvisier in anderen Ländern, eben jetzt zum Beispiel auch noch in der Ukraine, diese etwa 300 ukrainischen Soldaten täglich, die dort verheizt werden, durch den Fleischwolf gedreht werden. Ja, weiter im Text. In den Köpfen der ach so rebellischen Linksliberalen, die sich an den Kapitalismus anpassen, aber ihn doch auch ablehnen wollen, wird daraus aber der Glaube an die absolute Unüberwindbarkeit und Alternativlosigkeit unserer paar ideellen Garnierungen der Machthierarchie und ökonomischen Weltordnung. Antiautoritarismus, solide Finanzpolitik, die Inflation gering halten, so als wäre das Ursache und nicht Folge der besseren Wirtschaftsentwicklung in der EU oder Schweiz im Vergleich zu anderen Weltregionen. Ja, das brachte nun mein Bruder davor an. Dass die Schweiz es irgendwie so gut geschafft hat, jetzt auch die Inflation zu begrenzen im Vergleich zur EU. Und das ist ja einfach läppisch. Das ist die eine Seite der Medaille, aber Pakistan, Indien ist eben die andere und ist auch viel größer mengenmäßig, ist auch viel relevanter, diese Länder zu betrachten, wenn wir ein Gesamtbild haben wollen, was richtet dieser Kapitalismus, dieses System im Gesamten an für die Menschheit. Da müssen wir eher dahin schauen als jetzt in die Schweiz. Klar, das kann auch für einzelne Länder funktionieren. Nun. Gut, dann noch ein Stück weiter im Text. Neues Unterkapitel. Corona und Rassismus. Es ist ja klar, dass weltweit immer mehr Menschen an kapitalistischen Übeln wie aufgezwungener Flucht, verödetem Ackerland, unzureichender sanitärer und medizinischer Infrastruktur und Versorgung sterben. Aber dass das einfach hingenommen werden muss, weil systemimmanent, ist zwar Fakt, aber auch unangenehm und lässt sich trotz Dauerbeschallung durch ruhigstellende Medienangebote, Klammer, Medikalisierung und Medialisierung fallen zusammen. Nicht ganz verdrängen. Diese Medienangebote sollen uns aber, also ruhig stellen, schaffen es aber nicht ganz. Also der Ersatz durch Covid. Jetzt wird dem bürgerlichen Staat aber wirklich geglaubt, auf Menschenleben zu achten. Trotz besseren Wissens, Klammer, Fallers Ambivalenztheorie, muss weiter geglaubt werden, Gesundheitsschutz sei möglich. Aber, Zitat, das Sterben in den Heimen war das dunkelste Kapitel der deutschen Nachkriegsgeschichte. Zitat Ende von Dietmar Bartsch. Diesen Satz zitierten da die beiden Podcasts im 29er-Podcast und haben ihm so zugestimmt, affirmativ. Diesen Satz machen sich all jene besorgten Kommunisten zu eigen, die der BRD versagen und China gelingen beim Schutz seiner Schäfchen gegen Corona attestiert. Der Satz offenbart tiefe marxistische Unkenntnis über die tatsächlich begangenen Unrechtsgewohnheiten in einem der Weltzentralmacht USA angegliederten bürgerlichen Regime oder einer bürgerlichen Gesellschaft. Aber er wirft ein Licht auf die Sackgasse des Marxismus. Wenn wirklich nichts schlimmer und beklagenswerter war, als das für Einzelpersonen tragische Versterben während Covid-Wellen 2020 und 2021, dann gibt es gar nicht so viel revolutionär umzugestalten hierzulande. Eher China, die Türkei, Brasilien, diese Länder müssten sich mal am Riemen reißen, nicht wahr? So erweist sich diese kommunistische Spielart nicht nur als Legitimation des Klassenstaats, sondern sogar als dessen brave Ausgestaltung mittels genau der Möglichkeiten, die demokratisch zugestanden werden. China und so weiter, ja, da stimmt es, dass noch viel zu tun wäre, bis die Menschenrechte eingehalten werden. Hierzulande gibt es nichts zu sehen, keine Verbrechen, höchstens verbesserungswürdige Dysfunktionalitäten der Politik, die aber grundsätzlich im richtigen Rahmen agiert und nur noch ein wenig demokratischer gestaltet werden muss, um auch alle ins Boot zu nehmen und etwa in einer Pandemie die Alten zu schützen. Die BRD selbst ist dieser dunkelste Fleck auf dem Antlitz der Welt. Andere imperialistische Länder mögen noch den Traum träumen, auch mal dran zu kommen. Die BRD gründet sich aber auf der direkten Erfahrung der Nazi-Barbarei und beruft sich zur moralischen Legitimation immer wieder auf die Anerkennung der Schuldübungen und Überwindung dieses dunklen Kapitels. Dabei gleichzeitig eine der zwei potentesten imperialistischen Mächte der Welt zu sein, ist eine unüberbrückbare Schande, ein Fleck des Grauens, der sich auf die im KZ angesammelten Flecke aufaddiert. Genau, hier nun meine These. Habe ich hier so überlegt, ja, neben den USA, was ist da die andere mächtigste Macht in diesem imperialistischen Lager, also zu dem ja nicht China oder Russland gehören? Ist es vielleicht Deutschland, ja. Ich weiß nicht, kann es nicht genau sein. Aber dass eben diese Schuld, die ich hier aufzähle, ja, in dieser Situation heute zu sein. Und andere Länder, okay, wenn die aufsteigen wollen, die glauben mit dem Kapitalismus, sie können auch mal so drankommen. Aber für Deutschland irgendwie ist es nach der Nazi-Barbarei direkt so weitergegangen an der Seite der USA. Und sie stützen hier ein imperialistisches System, das nicht viel besser ist als diese Nazi-Barbarei. Und was ist also jetzt die Position der Kommunisten, die so extrem auf dieses Covid-Narrativ eingehen? Die, sag ich eben, die entlasten damit diesen Klassenstaat eigentlich noch von den ganzen marxistischen Vorwürfen, die man an ihn richten könnte. Und die affirmieren damit ja diesen Satz von Dietmar Bartsch. Also was Schlimmeres gab es eigentlich nicht, als dass da Leute an einem Virus dann sterben in den Altenheimen. Also dass der Staat nicht in der Lage war, die zu schützen. Es gab nichts Schlimmeres jetzt. Irgendwelche Angriffskriege der Bundeswehr in Jugoslawien oder Unterstützung der USA, Drohnenkrieg, der von Deutschland aus geführt wird, Kommandostrukturen von Deutschland aus, Wirtschaftsimperialismus, Armut in Deutschland, Leute, die, wie es bei Pfaller hieß, noch sich in den Suizid flüchten können, weil sie diesen Erwartungen, dieser Zeitgeist an sie stellt, nicht mehr gerecht werden, keinen Ausweg sehen, in Suizid oder in Depression versinken. Aber gut, das Sterben in den Heimen, das soll das dunkelste Geschichtskapitel gewesen sein. Und ja, das ist einfach, aber damit bringt Bartsch ja etwas zum Ausdruck, auch wenn er sicher kein Kommunist ist, aber was vielen Kommunisten so auf der Seele liegt eigentlich, dass sie Corona sehen und wieder diese Sehnsucht haben nach der objektiv begründbaren Revolution, dass sie sagen, ja, hier sterben jetzt ja so und so viele Menschen, 300 pro Tag hieß es immer wieder, und wenn das so ist, dann ist das ja ungeheuerlich, dass dieser bürgerliche Staat nicht in der Lage ist, seine Menschen hier zu schützen, und dann ist wirklich, aber das ist ja einfach nur lächerlich, einfach nur, hier kann man es halt so sehen und festmachen, aber macht sich dann nicht mal die Mühe, sich einen weiteren Schritt Gedanken zu machen. Ja, was ist mit diesen 300 Toten? Wie ist das einzubrechen im Gesamtgefüge der 2000 Leute, die täglich sterben? Wie viele werden von diesen Leuten werden auch ohne Corona gestorben, an anderen Krankheiten? Und ja, genau das, was Agamben eben schon so früh analysiert hat. Diese Leute, die auch in anderen Jahren an Atemwegsinfekten verstorben sind. Da will man sich keine Gedanken machen, aus vielleicht diesem nachvollziehbaren Reflex zu sagen, ich die ganze Zeit, so wie es ja auch mir geht, dass ich über diese bürgerliche Gesellschaft nachdenke und nachdenke, das ist so böse. Wenn es ein Böses auf der Welt gibt, dann ist es das, dann ist es dieses Gesellschaftssystem hier, worin wir leben. Und da denkt man drüber nach, aber denkt sich, was ist jetzt der wirklich schlagende Beweis, wo ich das vorlegen kann und wirklich hier sagen kann, so und so ist es. Und da kommt halt dieses Zahlenmäßige, dieses Virologische mit Diagrammen. Und mit Menschenleben, da so und so viele, bei so und so vielen wurde eben eine Corona-Infektion festgestellt. Dann sagen die Querdenker, ja, mit oder an Corona. Dann sagen die Koronisten, aber das ist ja zynisch, da noch so genau nachzuschauen, wenn es um Menschenleben geht, ob es an mit oder an Corona. Ja, und so ist es irgendwie. Aber dass das eine Schmach, das ist wirklich ein dunkles Kapitel für die Kommunisten und für die Linke, dass sie hier so extrem eingestiegen ist darauf und offenbart eigentlich die eigene Unfähigkeit zu denken. Ja, dass es ja schlimm ist mit der Welt und auch ich das spüre und irgendwie aber auch nicht richtig ausdrücken kann, aber es dann auf so eine Weise auszudrücken, indem man dieser Ideologie folgt, des Gesundheitsschutzes, wobei man weiß, dieser Staat schützt auch die Gesundheit nicht, der trimmt auch alles so auf Effizienz in den Altenheimen und es ist dann systemimmanent, dass die Leute da sterben. Das ist nichts, worüber man sich dann noch so echauffieren müsste wie Bartsch, sondern das sollte man einfach offenlegen. Ja, das ist die kapitalistische Vernichtungslogik, dass da halt alles effizient arbeiten muss, im Krankenhaus, im Altenheim. Und da kann einfach nicht mal eine Ausnahme gemacht werden oder mal gesagt werden, wir müssen hier den Leuten mehr bezahlen, damit da auch wieder mehr Leute arbeiten, damit die nicht so auf dem Zahnfleisch gehen, damit die Personaldecke so dünn ist. Nee, das kann nicht mal in der Pandemie, nicht mal durch diesen Diskurs kann das gesagt werden. Aber genau weil die Kommunisten eben darauf einschwenken, auf die Regierungslinie und noch die Querdenker als Feinde sehen, statt die Regierung und die unter Druck zu setzen, zu sagen, aber dann macht doch wenigstens mal was, dass ihr die Arbeitsbedingungen da verbessert. Das war mein Vorschlag damals, auch schon in Folge 52. Aber okay, lassen wir das dann. Genau, dann weiter hier. Die brasilianische Sonne hat mich gebildet. So bin ich also in der Lage, durch die mir zugeflossene Energie weit herangereift in meinen geistigen Kräften, die Notwendigkeit des Sozialismus zu erfassen, selbst bei Miteinberechnung seiner anfänglichen Unterlegenheit, etwa in der Industrieproduktion in manchen Vergleichszeiträumen, BRD, DDR. Andere sind materiell ausgeliefert, beherrscht durch die Lieferketten und Produktionszusammenhänge, die ihnen Würde garantieren, sich aber nicht durchschauen und erfassen lassen, wodurch die Gesetzmäßigkeiten unseres ökonomischen Lebens im Unklaren bleiben. Wie Weber, Max Weber hellsichtig bemerkt, im Gegensatz zum Wilden, der ja weiß, wie er Fisch fängt und sich sein tägliches Überleben organisiert. Warum nur habe ich diesen unversöhnlichen Drang in mir, das herrschende System zu ersetzen? Weil es nicht nur unser herrschendes System ist, sondern seine Fangarme bis nach Südamerika ausbreitet. Es ist dieser Zusammenhang, diese vielleicht durch Brasilien entstandene dialektische Analysefähigkeit oder besser der Zwang, alles unter einen Gesichtspunkt zu ordnen, die potenzielle Ordnung der Welt und der sie beschreibenden Gedanken und Begriffe zu behaupten. Brasilien ist nicht einfach im luftleeren Raum. Es findet Handel statt, Migration, aber am wichtigsten Übertragung von Konzepten wie Kapitalismus und liberale Demokratie oder Antikommunismus. Genau, das ist der wichtigste Handel, mit dem wir diese Handelsgüter, die wir da runterschicken, nämlich um unsere Konzepte, wie es richtig ist zu leben, was ist diese Gesellschaft, diese freie Gesellschaft, oder wie jetzt in der Zeitung steht, habe ich da nur gelesen, bei der Zeitung, die meine Eltern lesen. In Brasilien wird gewählt, ein Populist gegen einen anderen Populisten, und da stehen schwierige Zeiten bevor. Genau. Und das ist die extrem beschämend beschränkte geistige Welt des Liberalismus, dass man sagt, ja, weil da jetzt als zwei falsche Optionen zur Wahl stehen, deshalb läuft es schlecht, und man geht nicht diesen Schritt weiter zu sagen, aber irgendwie ist es im System so, dass falsche Optionen hervorgebracht werden, dass eine chaotische Wirtschaftsordnung auch eine chaotische Politik nach sich zieht. Ja, und überhaupt, wenn jetzt Lula antritt oder, weiß ich gar nicht genau, von der Arbeiterpartei gegen Bolsonaro, ist das ja zumindest eine bessere Option, die gleichzusetzen, ist auch sehr geschmacklos. Auch wenn ich jetzt auch nicht Lula direkt unterstütze, weil das ist ja eher diese sozialdemokratische Tradition, auch wenn es da vielleicht etwas revolutionärer ausgerichtet ist in Südamerika, aber trotzdem sind sie ja auch diejenigen, die ganz genau wie die SPD an diesem System festhalten und sagen, okay, vielleicht holen wir ein paar Verbesserungen raus. Und ja, aber okay. Ich bin hier in einer anderen ideologischen Position als Menschen, die immer in Deutschland lebten. Es ist nicht ihre Schuld, auf die materielle Zuwendung der südländischen Sonne und des Meeres verzichtet haben zu müssen. Genauso müssen wir die Widersprüche zwischen BRD und DDR analysieren. Wie kann es sein, dass das fortgeschrittenere, sittlichere Land, Klammer DDR, dennoch weniger Güter produzierte und somit seinen Bürgern einen Anreiz zum Auswandern gab, welche die Route in die BRD nahm? Ja, wie kann das sein? Nun gut, das ist jetzt zu erkunden. Und also ich habe damals ja in Brasilien gelebt mit meiner Familie, als ich etwa 12, als ich noch ganz klein war, im Kindergarten ging. Mit 3 Jahren sind wir da hin ausgewandert und mit 6 Jahren bin ich dann zurückgekommen und kann mich also daran erinnern, das waren die ersten Erinnerungen überhaupt aus meinem Leben, aus Brasilien. Und das wurde ja erst ermöglicht durch einen großen Konzern, der alles organisiert, der es einem möglich macht. Ja, diese Freiheit, wo jeder dieses Potenzial in sich hätte, aber letztlich ist es doch so schwierig für jemanden, der einfach nur Proletarier ist, der nicht so einen etwas gehobenen Posten in so einem großen imperialistischen Konzern hat, ist natürlich schwieriger so zu emigrieren und mal diese wunderbare Erfahrung im Ausland zu machen, mitsamt der ganzen Familie. Ja, da wird einem einfach alles abgenommen von Seiten dieses Konzerns, der sorgt dafür, dass da das Haus angemietet wird, die Schule, das Sicherheitspersonal oder wie auch immer. Ja, und das schreibe ich hier eben, um das ganz klar zu machen. Es ist ja nicht eure Schuld, Leute, wenn ihr nicht so umstürzlerisch denken könnt, alles in Frage stellen könnt, diese Welt, diese Gesellschaft, dann ist es vielleicht einfach dem geschuldet, dass ich durch meine materielle Klassenposition mehr dieser Freiheiten, geistige Freiheiten nachzudenken, sich sicher zu fühlen hatte. Und vor allem diese Zuwendung der südlichen Sonne, dass die einem so viel Energie gibt und diese Dialektik auch prägt, dass man aus Deutschland kommt und weiß, da ist es irgendwie kalt, oder sich noch erinnert und dann immer wieder in den Ferien dahin fliegt, die Oma besuchen, aber dann dieses südländische Flair spürt, diese Leichtigkeit und Lockerheit und diese brennende Energie einfach der Sonne, die so gratis geliefert wird, und sich fragt, ja, wie ist das, wenn die Sonne das liefert, warum ist es eigentlich in unserer Wirtschaft, in der menschlichen Wirtschaft, in der Art zu arbeiten, so schwierig scheinbar? Ist da nicht auch so, dass eigentlich schon gratis so viel geliefert wird, so viel Kapital vorliegt in Form der ganzen Erfindungen der letzten Jahrhunderte, dass wir uns eigentlich dann nur bedienen müssen, und dann könnten wir sagen, irgendwie können wir für alle Menschen das so organisieren, dass ein gutes Auskommen für alle dabei rauskommt? Ich glaube, so ein Gedanke steckt da drin, auch wenn ich den natürlich damals noch nicht ausformulierte bewusst, aber das ist eben eine wichtige Zeit für mich, auch in meiner Biografie, sage ich ganz klar. Und ja, dann gibt es hier noch weitere Texte, die ich hier vorbereitet habe. Einen, den ich erst heute schrieb. Was ist diese Perspektive auf Brasilien, nicht aus meine revolutionäre Perspektive, die ich von da aus aufgebaut habe, aber was ist unsere deutsche auf diese südlichen Länder, ist so eine chauvinistische oder sogar vergleichbar mit den Nazis, wie ich letztes Mal meinte, die Art und Weise, wie wir auf die Welt gucken, das hat ja auch viel mit den Nazis zu tun. Und deshalb kehrt er das Verdrängte wieder. Man muss sich heute so stark von den Nazis distanzieren, weil man weiß, man hat es eigentlich materiell nicht überwunden, diese Gesellschaftsordnung. Es kehrt wieder auch diese Weltsicht, entweder herrschen oder beherrscht werden. Das fand ich deshalb auch so schön, auch wenn es natürlich in diese ambivalenten, rassistischen Gefilde ging, was ich sagte, in Jakarta, da sitzen halt die Leute oder wir stellen uns das so vor. Liebe Grüße hier übrigens nur an einen Ex-Mitbewohner, der vielleicht auch zuhört, aber ich weiß nur, dass er mal zugehört hat, dass er ist Indonesier und war jetzt 10 Jahre hier und hat dann gesagt, er hat einfach genug, will wieder heim, seine Familie sehen. Ja, ist da hingezogen in die Vororte von Jakarta, sagt er, das seine Familie. Und genau, liebe Grüße an ihn, Bram, falls er mich hört. Also ja, aber das, was ich analysierte, dieses ideologische Phantasma, dass man denkt, die Menschen im globalen Süden, die haben materiell so wenig, deshalb könnten sie sich viel leichter motivieren, sind viel arbeitsamer, viel ehrgeiziger. Wie Lewis Hamilton, der Formel-1-Pilot, auch sagte, irgendwie der Hunger ist nicht der gleiche bei Nico Rosberg. Nico Rosberg war halt Sohn eines Millionärs. Sein Vater war schon Formel-1-Fahrer. Und Hamilton sagt dann über Rosberg, ja, der Hunger ist nicht der gleiche. Ich habe irgendwie früher bei meinem Vater in der Wohnung mitgewohnt, in der winzigen Wohnung in London und auf der Couch geschlafen. Und ich weiß, wie es ist, ganz am Rand der Gesellschaft, ganz unten zu stehen. Und da hast du einfach diesen Hunger. Und deshalb ist Hamilton jetzt schon 6-7 Mal Weltmeister oder so. Ja, jetzt hat er wirklich... weiß nicht genau, Rosberg eben nur einmal Weltmeister, aber okay, ich war immer Rosberg, wenn sie immer. Nun gut. So ist der Hunger eben der südlichen Welt, glauben wir, die wollen uns einholen, die wollen uns was. Und ja, das ist dieses Idiotische, aber will ich ganz klar offenlegen, dieses Chauvinistische, wo wir die anderen Länder deshalb weiter ausbeuten und niederhalten, weil wir eben so viel Angst haben oder auch glauben, dass unsere Position gar nicht gefestigt, gar nicht gesichert ist. Und ja, das ist ja auch nicht. In diesem Kapitalismus, in diesem System wird es immer wieder Krisen und solche Zusammenballungen der schlimmsten Kräfte geben. Die Wirtschaft, die ja ein Einsturz, wo niemand mehr weiß, was zu tun ist. Und wo sich dann natürlich auch politische Kräfte wieder sammeln, die Faschisten. Aber eben wichtig, auch wenn die als Hauptfeinde zu bezeichnen sind, nicht, wie ich mal meinte, die Sozialdemokraten, aber eben wichtig, dass diese Unterscheidung zwischen Faschismus und der sonstigen bürgerlichen Mitte gar nicht sinnvoll geben kann. Das kann gar nicht so aufgemacht werden. Deshalb eben auch in die Richtung der Sozialdemokraten eher schauen und schauen, dass man eher diese Leute aufklärt und sagt, an was für einem barbarischen System wirkt ihr hier eigentlich mit. Das ist auch eine Melange mit dem Faschismus. Und ja, liebe Leute, da... Faschisten darüber aufzuklären, dass das irgendwie Faschismus ist, das wird wenig bringen, sondern da muss man einfach sagen, wir müssen es verhindern, dass die in Machtpositionen kommen, aber da sind wir heute sehr weit davon entfernt, diese Kräfte einzudämmen. Nun gut, jetzt kann ich nur noch vielleicht diesen Punkt hier vorlesen, über den neue 20er Podcast wiederum. Stefan und Wolfgang brauchen ja auch die Klärgrube, den Sumpf, das gärende, zum Gähnen langweilige Material der MSM, Mainstream Medium, um sich daran zu reiben und ihre Überlegenheit zu demonstrieren. Ohne diese Basis des dümmlichen Mediendiskurses würde ihm die ökonomische Grundlage des Podcasts wegbrechen. Genau, sie machen Profite, wie ich letztes Mal sagte. Aber warum wenden Sie sich nicht von vornherein an die wachsende Schicht derer, die sich abkoppeln von der Medienwahrheit? Stattdessen wollen Sie an diejenigen andocken, die an Demokratie, Freiheit, Marktwirtschaft glauben. Klammer, das ist auch der Fehler der Querdenker. Genau, ich letztes Mal vorlesen, diesmal fest, einfach aufs Grundgesetz bitten. Okay, ist ja gut, aber man wird trotzdem in die Nazi-Ecke gestellt. Also, ja, es ist trotzdem das ganz andere für diese BRD-Mehrheit, für diesen Konsens, für die normalen, wie Wolfgang sagte, das sind die ganz anderen, die Querdenker. Egal, was da auf ihrer Webseite steht, Demokratie, Freiheit, es ist ganz anders. Also genau diese Frage, aber warum koppeln sich eigentlich Stefan und Wolfgang nicht eher ab? Klar, sie docken da an diesem Medienkonsens, aber es gibt auch so viele alternative Medien, was von Michael Mayen da erwähnt wurde im Vortrag. Reitschuster kann ich gar nicht, irgendein Journalist oder ja, natürlich gibt es viele, die eher in die rechte Ecke dann abtauchen, wie die Achse des Guten, mit Herrn Henrik Bruder, das ist natürlich nicht so das, was mich anspricht, aber trotzdem gibt es ja viele Nachdenkseiten und so weiter. Also warum dockt dann ein solcher Podcast, der durchaus über ein innovatives Medium seine Hörer bespielt, nicht eher daran an, an solche Leute, die diesen Konsens schon in Frage stellen oder schon bezweifeln, dass das, was wir hier erleben, unsere Gesellschaftsordnung noch mit dem Namen Demokratie bezeichnet werden kann, sinnvoll, und wie frei wir eigentlich sein können innerhalb des Rahmens dieses BRD-Staates. Naja, also warum nicht eher da andocken? Weil nämlich man glaubt, alle, die so radikal die Gesellschaft in Frage stellen, die müssen Faschisten sein. Oder ja, so ist es. Aber das ist ja wiederum eine selbsterfüllende Prophezeiung, sage ich. Also wenn man halt schon die ganze Zeit davon ausgeht, ja, dann wird es auch so sein, dass keiner sich mehr traut, irgendwie Fundamentalkritik zu äußern, außer die Faschisten. Und dann werden die Linken also dazu degradiert, dass sie auch noch die ärgsten Stabilisatoren dieses Systems werden, dieser BRD. Nun gut, also warum sich nicht an die wachsende Schicht derer wenden, die sich abkoppeln von der Medienwahrheit, aus Angst für Faschisten genommen zu werden? Klammer, was lauert dort in den Untiefen des Netzes, der Verschwörungsdenker, der auf Abwege kommt? Es sollte aber egal sein, was Leute über einen denken, die wie der etablierte Hauptstadtjournalismus selbst integraler Bestandteil des neofaschistischen deutschen Staates sind. Warum sind Hitler und die Nazikeule so präsent im kollektiven Imaginären, im hegemonialen Diskurs? Nur aus dem heimlichen Wissen um die Kongruenz der eigenen Weltverbesserungsattitüde mit den erlösungsheischenden Überzeugungen und Methoden der Nazis kommt der Begriff des Faschismus immer wieder herauf, aus den Untiefen des Unbewussten, und es werden etwa Querdenker als Nazis bezeichnet. Exakt in dem Moment, in dem an Nazi-Deutschland erinnernde Methoden eingeführt werden, Klammer 2G, Zwangsimpfung etc., Klammer zu, muss natürlich dem Protest an dieser Umwandlung der vormaligen zivilisatorischen Gewissheiten und Dämme der Begriff des Nazis gegen die Protestfront gerichtet werden. Der Protestbewegung dieser Vorwurf gemacht werden, dieser Begriff untergeschoben werden, dass sie also Nazis seien. Und also Zwangsimpfung, einfach diese Biopolitik, was ja 3G ist ja faktisch eine Zwangsimpfung, dass man einfach sagt, irgendwann, wir wollen, dass du dich aus Bequemlichkeit einfach irgendwann impfen lässt, dass dir einfach irgendwann zu viel wird, dich täglich testen zu lassen. Oder 2G ist ja offene Segregation, so wie damals die Leute eben einen Judenstand treiben mussten, auch wenn es noch nicht das gleiche ist im Ausmaß, das ist nicht gleich schlimm wie damals im Nationalsozialismus, aber es erinnert ja daran. Und das ist es, da taucht das also wieder auf aus dem Unbewussten. Man denkt, irgendwas ist hier komisch. Deshalb, dafür wird natürlich diese Medienwahrheit nicht in Frage gestellt werden. Deshalb also die daran Zweifel anmelden, das sind jetzt die Nazis. Und das ist diese Projektion, denke ich, dieser Begriff, der von de Pullman, den ich letztes Mal erwähnte, angeführt wurde. Ich denke, der trifft es hier sehr gut, ein psychoanalytischer Begriff, dass man an sich selbst was wahrnimmt und das aber nicht affirmieren kann, nicht zugeben kann, dass das zu einem selbst gehört. Und deshalb das auf einen anderen projiziert, unterstellt, da nimmt man das jetzt wahr. Aber man nimmt nur das eigene wahr, was man dem anderen gern unterschieben will. Ja, und ist eben die Frage, wie ich eben mit einem Parteigenossen gestern redete, ob jetzt schon die Rechten da Hegemonie erreicht hätten in der Corona-Bewegung. Ja, es ist klar, dass diese Bewegung eher rechts ist als links, aber auch nicht jeder, der rechts ist, ist ein Faschist. Das ist ja ganz klar mein Punkt. Wenn überhaupt, dann ist dieser Faschismusbegriff auszudehnen auf die ganze bürgerliche Mitte, auf die Grünen auch vor allem, die so extrem USA-freundlich sind und diese faschistische Außenpolitik also vor allem mittragen mehr als die SPD. Also ja, entweder das, man weitet das so aus, oder man grenzt halt ganz klar ein auf diejenigen, die solche Parteien wählen, wo Faschisten wie Höcke, die ganz klar Ja, wo ganz klar ist, sein Ziel ist, der Umbau der Gesellschaft, nicht nur diesen BRD-Imperialismus erhalten, der im Äußeren vielleicht mal faschistische Regimes pampert und hervorbringt, sondern ja, das ist wirklich schon die Nazi-Ideologie. Also da können wir dann die AfD so bezeichnen und sagen, ja, dann sind es aber wirklich auch nur die und nicht irgendwer, der da gegen Corona demonstrieren geht und vielleicht auch etwas rechtsliberale, konservative Ansichten hat. Also so ist eben meine Meinung. Ich glaube nicht, dass da jetzt der AfD-Anteil so viel höher ist als in der Gesamtbevölkerung, klar, vielleicht etwa 20% dann, aber es ist trotzdem noch die Minderheit und es ist dann trotzdem noch eine zivile Bewegung, die sehr gut zeigt, dass man trotz dieser Einheitsfront der Medien, trotz Verunglimpfung, sich noch trauen kann, rauszugehen und sich zusammenzufinden. Ja. Jetzt, nun, nur noch kurz weiter. Etwa noch eine Seite, ja. Die Tatsache der Grundierung unserer Gesellschaft auf faschistischer Basis erschöpft sich natürlich nicht im Corona-Regime, das eher ein Symptom einer sich selbst als postideologisch wähnenden Gesellschaft, die kein Mythos mehr glauben kann und sich unter gewissen historischen Bedingungen einfach nach der harten Hand von Merkel sehnt, die uns sagt, jetzt müssen wir alle zusammenstehen gegen den äußeren Eindringling, das Virus und innere Saboteure, Querdenker, die sich unsolidarisch verhalten und Leben gefährden. Ja, also das mit dem Mythos, das ich hier anführe, ist halt so, dieses Leben ist so sehr sinnentleert, als lohnabhängig war. Und da fragt man sich, wie kann das weitergehen? Und da kommt irgendwie diese Pandemie, die einen Anlass bietet, jetzt einfach mal abzuschalten, jetzt einfach mal zu sagen, okay, also diese sekundären Erklärungen, wie ich meinte, dass man sich nach Ruhe und Stille und Stillstand im Individuellen, im Kollektiven sehnt. Und deshalb sagt jetzt, ja, brauchst du halt mal die harte Hand von Merkel, die soll uns sagen, was ist zu tun? Also ich wünsche mir einfach so sehr, wieder eingefügt zu sein im Gesellschaftsgefüge, was ja richtig ist, wie Marx schreibt, das Gattungswesen, das ist ja ein normaler Reflex von uns allen. Nur es gibt es halt nicht, dieses Bedürfnis kann sich nicht erfüllt werden in der bürgerlichen Gesellschaft. Aber wenigstens durch die Pandemie, da ist mal wieder dieses Solidarische, dieses Soziale da. Und ich werde mir bewusst, ach so, ja, es stimmt, auch wenn es nur über diesen Umweg des Biologischen ist, aber irgendwie habe ich ja auch Teil an dem Zusammenleben. Und auch wenn es nur so ist, dass ein Virus in mir nisten könnte und sich auf andere wirkt, in diesem negativen Sinne. Aber immerhin ist dieses Soziale wieder da. Ja. Und ja, das ist aber trotzdem sehr unappetitlich, wie dann eben auf diese Eindringlinge. Zunächst soll nur das Virus der Eindringling sein, aber dann ganz klar auch die Ungeimpften, was wissenschaftlich nicht haltbar ist, dass sie irgendwie Menschenleben gefährden. Aber selbst wenn es so wäre, wäre die massive Stigmatisierung absolut unmoralisch gewesen. Das war meine Haltung letztes Mal. Dann, oder vorletztes. Nun weiter. So kommen bizarre Regelungen wie Ausgangssperren zustande, an deren wissenschaftliche Begründung wohl niemand ernsthaft glaubt. Genau wie Michael Main aussagte, die Freiheit hört da auf, wo die Freiheit der anderen anfängt, wie dieser Satz missbraucht wurde, weil man dann in München nicht mehr nachts durch den Park joggen gehen konnte, weil man damit angeblich die Freiheit eines anderen Bürgers, seine Gesundheit zu sichern, gefährdet. Und das war nicht so schön. Ja, auch ich habe ja immer wieder hier in Baden-Württemberg die Ausgangssperre gebrochen oder zumindest um 15 Minuten überzogen, nachts mal einen Spaziergang. Und ja, es ist so absurd. Also wer glaubt, dass Ausgangssperren, es sind so viele widersprüchliche Regelungen dabei, wo dann Wolfgang und Stefan sagen, ja, wir stehen da doch drüber, wir wissen es ja viel besser, aber nein. Es ist das System, was das hervorbringt, dieses Chaotische, und die glauben dann, ja, sich darüber so süffisant erheben zu können, wenn sie eigentlich nur integraler Bestandteil dieses falschen Diskurses sind. Und ja, so wunderbar mit der die Gesundheit sichern, aber dass jetzt nachts einer spazieren geht, das hat irgendwie was damit zu tun. Und tagsüber ist ja aber so, dass diese essentiellen Berufe weiterhin vor Ort ausgeübt werden. Also die Journalisten sind daheim und haben deshalb auch ein völlig falsches Bild von dieser Gesellschaft in der Pandemie, dass die Krankenpfleger natürlich weiter vor Ort sein müssen, die Lastwagen weiter fahren müssen, wie dieser damals von mir in Folge 56 zitierte Epidemiologe, der Kanadier Stephen Barral, sagte ja Stop the Pandemic Theater. Es ist irgendwie ein Theaterspiel, weil wenn wirklich mal Lockdown wäre, wenn wirklich kein Lastwagenfahrer mehr fahren will, ja, dann wirst du schnell merken, dass im Supermarkt nichts mehr ist, dass du nichts mehr zu essen hast. Aber ja, die ganze Zeit überqueren die ganze Lastwagenfahrer diese Berufe, die einfach Dinge von A nach B bringen müssen, damit wir dieses Materielle, dieses Profane weiterhin befriedigen können, weil ohne das geht's halt nicht. Hat Marx schon gewusst. Also ja, da ist es halt ein Theater. Für eine gewisse Klasse an Leuten kann das so aufgeführt werden. Und kann gesagt werden, ja, geh ins Homeoffice und sei solidarisch. Du bist damit jetzt solidarisch, du bist ein guter Mensch. Und ja, das ist aber ein reines Theater. Und jeder, der da mitspielt, der ist einfach selber Teil des Problems. Der ist Teil dieses Falschen. Und das ist nicht dadurch zu rechtfertigen, dass man sagt, aber ich glaube, aber ich will ja Menschenleben retten. Ich will eben nicht, dass, falls dieses Virus im Endeffekt ist, das einen anderen ansteckt. Das ist nicht durchdacht. Viren nisten ja schon die ganze Zeit in uns, auch vor Corona, auch da, oder auch deutlich gefährlichere Viren kann man jederzeit übertragen, aber man weiß es ja nicht und sollte sich auch keine Gedanken darüber machen. Und der Staat wäre in so einer Krisenzeit dafür da, das zu organisieren, was das Individuum nicht organisieren kann, und sagen, ja, dann müssen wir die Betroffenen sind, schützen zum einen, müssen Linderungsmaßnahmen ergreifen, also was wie Vitamin D verteilen oder einfach nur wissenschaftlich erforschen, was ist ein sinnvolles Prozedere beim Verdacht auf Corona-Infektion, wie ist da das Vorgehen, da einfach Normen etablieren, an die Ärzte rausgeben, Beruhigung, ja, wie ist das, Linderung, also wenn man schon die Krankheit hat, dann diese Linderung, was extrem vernachlässigt wurde, weil nur auf dieses Containment, Stoppung der Ausbreitung gesetzt wurde, von politischer Seite aus, Containment, und das andere Protection, also in den Altenheimen, die, wo man weiß, das sind wirklich vulnerable Gruppen. Für die ist es eine tödliche Krankheit, wo es für den Durchschnittsbürger einfach nur ein Schnupfen ist. Da zu sagen, okay, hier muss eine Barriere, hier muss ein Sonderschutz aufgebaut werden, dass irgendwie da an den Altenheimen solche Maßnahmen stattfinden, dass nicht jeder rein da vielleicht ist. Ja, dass man da über Masken nachdenken kann, aber eben auch nicht so jahrelang, dass die Mitarbeiter da Masken tragen müssen. Da kann man eben aus meiner Sicht, aus einer sehr simplen Sicht viel mehr machen, indem man die Leute von der Überlastung befreit. Indem man sagt, überhaupt erstmal menschliche Arbeitsbedingungen und gute Bezahlung dort schaffen. Und okay. Ja. Nun aber weiter im Text, will ich ja wirklich zum Schluss kommen. Also dann kann wohl niemand ernsthaft klar am Ausgang schauen. Was war das bitte? Aber ja, hat ja auch nicht jeder mitgekriegt, denke ich. War ja alles so zerfasert in die Bundesländer wieder. Die wohl niemand ernsthaft glaubt, diese Regelung, die aber umso verbissener verteidigt werden, da man sich ohne Schein eines Zweifels auf der richtigen Seite glaubt und die Kritiker als Faschisten oder auch als das ganz andere, die grundlegende Alterität zum rationalen, verantwortungsvollen Normalbürger abstempelt. So wie die Juden für die Nazi-Ideologie entscheidend waren als Saboteure, denen man jeden gesellschaftlichen Widerspruch in die Schuhe schieben konnte, sind die Querdenker für den heutigen Faschismus der bürgerlichen Mitte das ganz andere. Genau, das ist etwas polemisch, weil wichtig ist ja, dass nicht mit Corona erst der Faschismus der bürgerlichen Mitte entstanden ist, sondern wirklich sich auf anderem grundiert und mit Corona wir nur gesehen haben, für wie viele Leute das irgendwie noch, wie viele Linke das auch ansprechend ist, da anzukoppeln an diesen Diskurs, wo man eigentlich weiß, das ist ein imperialistischer Staat, das ist das absolut Böse und wir sollten uns von dem eigentlich nicht noch mehr vorschreiben lassen, zusätzlich zu dem, wir uns schon täglich beherrschen. Na. Die Ankopplung an das Gedankengebäude des Faschismus zeigt sich aber viel umfassender in Deutschlands Mittäterschaft als Mitläufer im US-Imperialismus. Wer einfach an der Seite eines großen Landes steht, das immer wieder kleinere überfällt, vergewaltigt, entrechtet und deren Bewohner zu Sklaven und unnützen Menschen degradiert, sie mithin jahrzehntelang dem barbarischen Terror des Drohnenkriegs aussetzt, der ist nicht nur Mitläufer, sondern auch Mittäter. Dies ist die Rolle Deutschlands als Gehilfe und Ermöglicher der völkerrechtswidrigen US-Feldzüge. Nun kann man auch ablehnend auf die russische Invasion der Ukraine blicken. Wer aber mit dieser Ablehnung gleichsam die Prämissen des bräsigen halbfaschistischen BRD-Konsens bejaht, der springt wiederum den Tätern zur Seite und verwischt die Grenzen zwischen dem absolut zu verurteilenden, grausamen, zynischen Expansionismus der USA und den begrenzten militärischen Interventionen der nicht-imperialistischen Mächte wie Russland. Genau, man muss nicht davon ausgehen, dass Russland anti-imperialistisch ist, aber zumindest gehört es nicht diesem großen imperialistischen Block an. Diese NATO-Versteher sind die besten Handlanger, die sich das BRD-Regime wünschen kann. Denn es ist vorteilhaft, nicht nur Rechtsliberale als Stimmen des Pluralismus zu haben, sondern die Diskurshegemonie durch eine zweite, links angehauchte Flanke zu sichern und zu festigen, sodass wiederum jede Fundamentalkritik den Faschisten der AfD überlassen wird, woraufhin man sich bestätigt glaubt in seiner verbrecherischen Kollaboration mit dem BRD-Regime, das fälschlicherweise als Bollwerk gegen und nicht als Ermöglicher des Faschismus wahrgenommen wird. Die Ausweitung der EU nach Osten ist also durchaus unter dem Gesichtspunkt zu sehen, dass damit Hitlers Träume verwirklicht werden, sich ganz Europa einzuverleiben und zu unterwerfen. Die Menschen im Osten sind materiell viel schlechter gestellt und haben keinen Anspruch auf gleiche Sozial- und Wirtschaftsentwicklung. Trotzdem unterliegen sie unserer Jurisdiktion. Wir können auf sie herabblicken und mittels imperialistischer EU dafür sorgen, dass sie niemals unser Wohlstandsniveau erreichen. Außerdem können sie als Kanonenfutter in neuen systemimmanenten kriegerischen Attacken gegen Russland eingesetzt werden. Nun gut, etwas düster endet hier dieser Text. Das schlägt nochmal die Brücke zu Annalena Baerbock, dass auch da unbewusst einfach die Wahrheit ans Licht kam, dass ja, sie das ganz richtig analysiert und sie ist ja auch nicht die Schuldige, wie Krohn mal schrieb in seinem Krone-Artikel, den ich in Folge 90 vorlas. Ja, Habeck, Lindner und Scholz, das sind keine Individuen, die irgendwas wollen. Also ja, als Privatperson, als Bourgeois auch, aber als politische Menschen, als Puppen, die da tanzen irgendwie im Fernsehen, die sind nicht Individuen, sondern die sind einfach drei Fraktionen der deutschen Bourgeoisie. Drei unterschiedliche Fraktionen und die Bourgeoisie hat, ist eben so schlau, dass sie da ja, sich über alle Parteien erstreckt. Und ja, Baerbock sagte dann, sie steht nicht nur auf den Schultern von Joschka Fischer, sondern auch von ihrem Opa, der für die Nazis kämpfte. Und ja, so ist es wohl leider. Diese EU ist ein imperialistisches Projekt. Es ist trotzdem natürlich nicht ganz gleichzusetzen mit den Nazis, aber zu vergleichen, dieser Gedanke der Expansion, dass wir die östlichen Gebiete unterwerfen und dass wir als Deutschland einfach dominieren und ganz Europa zeigen, dass wir oben stehen, dass alle unseren Befehlen zu gehorchen haben. Und gleichzeitig ja dieses, jetzt werden die Ukraine da verheizt, bis zum letzten Ukraine muss gekämpft werden, so ist die Doktrin des Westens. Also systemimmanente Attacken gegen Russland, das ist ja der Punkt, wo ich meinte, diese Länder wie China und Russland sehen dann halt schon, ja, der Irak wird da so niedergebombt, in Libyen war ein sehr progressiver Landesvater, wie Gaddafi an der Macht war. Und Libyen zu einem sehr entwickelten Land, auch mit einigen Rechten der Emanzipation der Frau, Libyen also dahin gebracht hat. Das wird dann einfach so niedergebombt, okay, weil es irgendwie mit den politischen, wirtschaftlichen Interessen des Westens kollidiert. Und ja, da fragen sich diese Länder natürlich, ja, was ist als nächstes dran? Die Widersprüche werden ja im Westen zunehmen, das ist ja diese kapitalistische Logik, die Kriege. Weitere Ungleichheit ist ja empirisch bewiesen, wie das die letzten Jahrzehnte zugenommen hat. Leute wählen dann Trump oder dann noch viel schlimmere Kandidaten, offen faschistische Kandidaten. Und da fragen sich diese Länder zurecht, ja, wie werden diese westlichen Staaten dann also von inneren Aufständen dann im Extremfall wieder ablenken? Natürlich nur durch äußere Kriege, dass sie die Gewalt so entfesseln und irgendwann sind diese ganzen Dritte Weltländer abgefrühstückt, dann geht es halt an die größeren Brocken wie China oder Russland, dann muss ein Krieg gegen die geführt werden. Und ja, das ist mit diesem System immanent gemeint. Und gut, an dieser Stelle muss ich dann wirklich abbrechen, das ist dann etwas traurig hier, aber gut, es ist ja auch so, meine Position, dass ich hier offenlege, ja, dass es wie ein Zwang ist. Ich bin auch nicht verantwortlich zu machen für meinen Text hier, der aus mir rausfließt, sondern es war halt wieder dieser Zwang und es ist doch wieder so, dass ich mir eigentlich es vorwerfe und sage, ich müsste weiter schreiben an diesen an der schriftlichen Produktivarbeit weiter ansetzen. Aber okay, jetzt ist es halt so, das ist vielleicht wirklich der Podcast, der rote Faden, der mich hier aber auch ein bisschen sprach und ratlos dann zurücklässt an diesem Ende. Und ja, das ist dann wohl so. Das Ende, das ist noch nicht die Wende, aber vielleicht doch diese Trilogie dann, vielleicht ist sie dann doch hiermit abgeschlossen, ich weiß es nicht. Diese Corona-Polemik war hier jetzt noch gar nicht drin, die ich letztes Mal ankündigte, aber muss ja auch nicht alles immer so polemisch sein. Das kann man dann ja auch aufsparen für wann sonst und dann wirklich wieder den roten Faden aufnehmen mit Platon und Cortázar vielleicht auch, jedenfalls über die Liebe soll es gehen, das noch zu Ende führen. Ja, ich glaube, das muss ich mir dann wirklich so anmahnen und mich daran gemahnen. In diesem Sinne gemahne ich euch auch daran, euch eigene Ziele und Vorgaben zu setzen. Ich kann es nicht machen, auch die Gesellschaft, gut, die wird es machen für euch, wenn ihr euch selber dann nicht aufrafft. Aber sich selbst das zu setzen, sich selbst einen Befehl zu geben, das ist überhaupt das Härteste. Weil man will doch einfach nur so wie ein Hölzchen sein, das da im Fluss schwimmt und gestoßen wird von der Strömung halt. So will man auch sein, so will auch ich eigentlich sein, will eigentlich nur bei dieser Herde, bei der warmen Gemeinschaft sein. Und gut, damit kann ich sagen, tschüss und auf Wiederhören. Vielleicht kann euch dieser Podcast ein bisschen die Wärme geben, wenn man sich in dieser Gesellschaft auch nicht mehr so zu Hause fühlt. Es gibt auch ein geistiges Zuhause, der Marxismus, ja, zu dem auch ich erst noch den Zugang suche und mich da ganz langsam durcharbeite durch dieses theoretische Dickicht. Und somit sage ich euch, ja, rote Grüße. Ja. Hoch lebe die internationale Solidarität.